noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach. Der Cartoonisten Ohrenschmaus. Zwei Striche packen aus. Zwei Striche packen aus.
Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Zwei Striche
packen. 40. Ausgabe.
Es ist eine Jubiläumsfolge. Und wir haben es ja schon oft genug gesagt. Und wie man auch unschwer an diesem neuen Intro hören kann, der Juli steht ganz im Zeichen von Wacken, wo wir nächste Woche auftreten. Inzwischen gibt es sogar einen Plan für die Bühne. Nach uns sind Jan und Jörg von Saltatio Mortis mit einer Lesung dran. Mhm. Und dann Atze Schröder.
Atze Schröder kommt auch.
Wir werden ihn aber nicht sehen können. Und
warum?
Da übergebe ich ja im Grunde genommen direkt an dich, Olli. Weil
ja,
wir haben ja einen Gast heute.
Wir sind heute nicht allein.
Du hast jemanden mitgebracht.
Ich habe jemanden mitgebracht.
Und
im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe heute Morgen unseren Gast abgeholt.
Und ich darf schon verraten, er wird natürlich auch wieder einmal bei ihm in Wacken, auf Wacken spielen, wie sagt man. Und das werden wir uns natürlich dann ansehen, wenn wir fertig sind. Und deswegen übergebe ich jetzt, du darfst
ja,
die Vorstellung
machen. Ich habe eine kleine Vorstellung geschrieben für unseren Gast. Unser Gast besitzt einen eigenen Ritchie Blackmore Stammtisch. Und mit seiner Band Steeler war er in den 80er Jahren eine der Speerspitzen des deutschen Heavy Metals. Er kommt wie ich aus Bochum und wenn Hermann Gerland unser Tiger ist, dann ist er der Ritter. Sein Schwert ist die Fender Stratocaster und heute besucht er die Zwei-Stricher-Tafelrunde. Meine Damen und Herren, der Gitarrengott aus dem Kohlenpott. Willkommen, Axel Rudi Pell.
Guten Tag,
Applaus.
Bin ich jetzt dran oder was?
Ja, sicher.
Schönen guten Tag auch.
Ja.
Stratocaster.
Ja, siehst du, ich habe mich immer für Schlagzeuge interessiert, nicht so für Gitarren.
Ja.
Ja? Ist ja nicht schlimm.
Ist nicht schlimm irgendwie. Es heißt halt anders. Irgendwie, du spielst die Fender Strato
Caster.
Ja. Ja.
Schlagzeuger nennt man übrigens die Leute, die mit Musikern abhängen.
Ja, ja. Den Witz erzählen Schlagzeuger
und Stricher
Bassisten.
Auch.
Bassisten
ja,
sind
auch.
Die Leute.
Ja.
Irgendwie.
Okay.
Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Und
natürlich.
Ich bewundere dich jetzt nicht nur aufgrund deiner Gitarrenvirtuosität, sondern jetzt ganz konkret hier in dem Podcast. Du musst was ganz Besonderes an dir haben, denn dieser Mann war noch nie vorbereitet. Also ich zeige gerade auf Olli.
Ja, ich habe.
Er hat tatsächlich jetzt hier gerade mit dieser Lobhudelei.
Hat er mit Stratocaster richtig?
Ja, gut. Das ist ein bisschen Probleme mit der Aussprache mögen da verziehen sein. Aber also ich.
Gut, wir müssen auch sagen, es ist auch noch relativ früh, ne?
Ja, gut.
Also für dich auch, ne?
Normalerweise kann ich jetzt noch gar nicht reden.
Ja.
Ich mache zum Beispiel, meine Plattenfirma sagt immer, morgen geht's Interview gehen los um 10 Uhr. Dann sage ich abends? Nee, morgens. Ja, ich kann vor 13 Uhr gar nicht sprechen. Das ist so, weil ich muss erstmal mich frei husten, ich rauche leider noch und dann, what the fuck? Ja,
so. Das ist, aber das finde ich ja schön, dass es noch Rockstars gibt, die das auch leben. Die nicht so, also
ja,
die sagen.
Ich bin ja mehr Rock als Star. Also
ja.
Von daher. Ja, nee, ja, aber bei mir, also die haben das ja auch mittlerweile akzeptiert, aber dann ziehe ich auch durch von 13 Uhr bis 21 Uhr alle 30 Minuten Neues, ne? Ja, mach den Verlieh.
Ja, ja, es ist tatsächlich so, die Gäste aus der Rockbranche, die wir bisher hatten, dachten, das wäre eine gute Frage zum Einstieg zu sagen, wann bist du heute aufgestanden? Und die sind alle immer früh aufgestanden, haben schon irgendwie ihr Business erledigt oder mussten Kinder verpflegen, was weiß ich. Aber
bin mit dem Hund raus, solche Sachen.
Ja. Und du bist jetzt der Erste, der wirklich dem Klischee entspricht.
Du bist morgens immer?
Nee, ich jogge ja um 5 Uhr morgens schon um den Chemnader See einmal. In meinem Traum. Nee, ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf, um 6 Uhr habe ich Stuhlgang und das passt dann.
Aber du kommst ja aus Bochum, ne?
Ich komme aus
und
Bochum.
Und wie kommt man dazu, die erste Band nach dem Essener Stadtteil zu benennen?
Keine Ahnung, das war so eine Eingebung, wahrscheinlich, weil ich da früher öfter hergefahren bin.
Ist das wirklich so?
Nein,
das sollte jetzt ein Witz sein.
Nein,
mein Gott, jetzt hast du mich aber.
Nein, wir haben uns damals an Judas Priest Titeln orientiert. Mhm. Und Steeler, wir hießen ja erst Sinner bis ich dann, oder wir festgestellt haben, dass es schon eine Band gleichen Namens aus Süddeutschland gab, die schon zwei Schallplatten, wie man damals sagte, auf dem Markt hatte. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns doch umbenennen, um die Verwechslung dann auszuschließen.
Aber auch im Metal-Bereich dann ein anderer.
Metal-Bereich,
okay. Wenn es jetzt eine Klassik-Band gewesen wäre, hättet ihr euch durchaus so noch nennen dürfen.
Ja. Wie hieß der Typ noch? Metzener?
Metzener, ja, dann gibt es ja noch. Ja.
Deshalb nicht Stehle, Essen Stehle, sondern
ein
Song von Judas Priest.
Natürlich, okay, jetzt habe ich den Witz ja auch heute schon zum zweiten Mal gebracht, aber ich habe ja natürlich hier direkt den Axel Rudi Pell sitzen. Da musste ich ihn ja nochmal bringen.
Jetzt fragt mich aber nicht, wie ich denn auf Axel Rudi Pell gekommen bin, weil eigentlich heiße ich Erwin Schabulke. Aber kleiner Witz.
Da haben die gesagt, Erich Schabulke, das ist im Mittelbereich vielleicht nicht so, man weiß es nicht.
Komm mal, Erwin, spiel mal was hier, oder was?
Ja, aber das ist ja dein richtiger Name.
Ja, nein, Axel Rudi Pell ist mein richtiger Name.
Ja,
steht so zumindest in meinem Pass. Ja.
Dann wärst du bei unserem Verleger oder der damaligen Verleger Dieter Schwalm schon mal ganz weit vorne, weil der hat immer gesagt, je kürzer der Name, desto besser, also für einen Künstler.
Ja, aber so ein Doppelname, ich meine, da sind da drei Silben.
Ja, aber der Nachname Pell ist schon dann.
Das stimmt, das fanden die Klassenlehrer früher schon gut. Pell raus! Das ging vor die
Tür. Obwohl das ja bei uns Cartoonisten, nicht bei uns beiden jetzt, aber allgemein bei Cartoonisten auch so ein bisschen die Krankheit gibt, irgendwie Namen zusammenzuziehen. Da würde ja zum Beispiel ARP wäre dann
so. Ach so, ARP ist auch international bekannte Abkürzung für unsere Kapelle.
Ja. Fragt man sich erstmal, welcher Flughafen ist das?
Ja, genau.
Ja. Aber du hast, für dich war von Anfang an klar, wenn eine Band nach dir benannt wird, dann auch wirklich dann so mit deinem gebürtigen Namen, so wie er ist.
Ja, ich kann das kurz erklären, warum die Band überhaupt so heißt, wie ich heiße. Ich war ja damals bei Stila und wir hatten einen Plattenvertrag mit der Firma SBV, wo ich ja immer noch bin. Ich bin da treu geblieben. Da hatte jede einzelne Person von den Musikern einen Exklusivdeal mit der Plattenfirma. Und irgendwann mal bin ich am 11.11.88 bin ich ja ausgestiegen, weil man sich da einfach merken konnte, deswegen heute ist der Tag. Und bin dann raus und hab dann irgendwie erstmal gar nichts mehr gemacht. Hatte erstmal, Musik erstmal Schluss, weil Keifereien brauche ich jetzt nicht, muss auch nicht viermal in der Woche proben gehen, wenn ich keinen Bock habe, dann auch. Nee. So, und dann habe ich mir irgendwann mal hingesetzt, weil die Flamme war ja noch da, habe ein Demo gemacht und musste das zu meiner Plattenfirma geben. Die haben sich das angehört, haben gesagt, Alter, mega, ich höre die Ballade schon in der neuen Tat, als Hintergrundmusik. Dann habe ich der Chef angerufen von SPV und ich sage, okay, können wir ja machen, ne, wenn du das eintötest. Nee, auf jeden Fall Plattendeal. So, ich sag, sollen wir jetzt einen neuen Bandnamen nehmen? Und da sagte der damalige Chef von der Plattenfirma, nein, weil die Leute kennen deinen Namen ja noch von Stila. Wir können den vielleicht ja beim zweiten Album dann ändern oder wie. Ich sage auch nicht Axel Rudi Pelz, was weiß ich, Schwertgewitter oder irgendwas. Nee, nur deinen Namen. Okay, dann war das erste Album Experiment und ich kann mich dran erinnern, dann war die Platte da, das Vinyl, und da standen alle drei Namen sehr weit auseinander. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass irgendein amerikanischer Musiker, ich glaube, das war damals beim Rockart, die Platte sah und sagte, Axel Rudi and Pell, isn't one idiot enough? Das fand ich schon lustig. Nee, auf jeden Fall, das nur als kleine Einladung. Ja, und dann war die Platte raus und die waren relativ überschaubar, aber schon ein Erfolg. So, und dann kam die nächste Platte ins Gespräch. Und ich sag, was ist mit dem Namen? Nee, komm, den lassen wir. Das hat beim ersten Album geklappt und da kriegen wir noch höher. Und die zweite ist durch die Decke geschossen. Also ich habe echt viele Platten verkauft. Ich glaube, dreimal so viel wie mit Stila. Und da war der Name durch. Da haben die alle gesagt, jetzt ist halt auch zu spät. Jetzt können wir keinen Bandnamen mehr nehmen, weil das hat sich jetzt schon etabliert. Und jetzt bin ich froh.
Ja, hättest du trotzdem irgendwie was, ich sag jetzt mal, Internationaleres gewählt, wenn du jetzt zu dem Zeitpunkt dich dazu durchgerungen hättest, was zu machen? Weil wenn man deine Webseite ansieht und auch so ein bisschen was über dich liest, du hast ja schon einen sehr internationalen Anspruch.
Ja.
Deswegen ist natürlich dann Axel Rudi Pell ist dann ja, so ein
aber
bisschen...
Das ist aber schon okay, weil es steht ja auch, wenn Lobeshymnen kommen, steht ja immer nur mein Name da, ne? Obwohl die Band gemeint ist. Wenn aber Verrisse kommen, dann natürlich auch. Ne? Wir haben schon mal, kann da Geschichten erzählen, ganz lustig viele Sachen. Nein, aber es ist zum Beispiel so, dass wir haben mal am Zeltfestival in Bochum gespielt, ich glaube 2016. Und wir saßen danach in einem großen Catering-Zelt. Ich darf gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle das trotzdem.
Ach, hier, wir werden kaum gehört.
Im Catering-Zelt. Und das war irgendwie kurz bevor der Bus weitergefahren ist. Wir waren dann auch unterwegs, mussten zum nächsten Auftrittsort mit dem Nightliner. Und meine zukünftige Ex-Frau, die saß neben mir und sagte mal, guck mal, was der Ferli da macht. Und mein Keyboarder. Ich sage, wie, was denn? Ja, der ist gerade mit so einem großen Plastiksack, mit so einem Müllsack zum Buffet gegangen und hat das Zeug da reingepackt und auf den Bus geschleppt. Ich sage, ist nicht dein Ernst, ne? Und dann ich sage, der bin ich zum Pferd. Ich sage, was machst du denn da, ne?
Ja, das ist doch jetzt keiner mehr, oder was? Nee, das wird doch eh weggeschmissen. Da hab ich gesagt, können wir gleich noch in den Bus fahren. Ich sag, da ist, weißt du, und dann geht das Gerücht und da steht nämlich am nächsten Tag irgendwo in der Zeitung, die Buffetfräse von Pell räumt das Buffet ab, ne? Und das geht nicht. Also der Keyboarder heißt jetzt nur noch bei uns die Buffetfräse. Er findet es nicht so lustig, aber ist ja die Wahrheit.
Ne? Hat er sich aber verdient, oder?
Ja, aber warum ist er das überhaupt erzählt?
Ja, aber auch das ist doch Ruhrgebiet, dass man nichts wegschmeißt, genau. Dass man irgendwie was mitnimmt, richtig. Irgendwie für Strecke noch ein bisschen. Ja. Was soll man für teuer Geld an der Raststätte dann was kaufen und so? Ja, also ja. Ein Wegbier und anderes. Ja.
Ja.
Finde ich gut.
Finde ich auch.
Der Michael auch schon mal gemacht, glaube ich.
Ja, du auch. Wie jeder. Ich glaube, wir beide zusammen sogar in Leipzig nach dem Auftritt.
In Leipzig?
Ja, Rathaus, dann noch eine Flasche Bier mit.
Ja, so Sachen irgendwie. Da sind wir dann vom Auftritt ins Hotel zurückgelaufen und er hatte auch so eine tolle
Das war nochmal eine andere Geschichte.
Das war nochmal was anderes. Das war mitten im Winter, wir sind fast nur ausgerutscht, war richtig vereist irgendwie und er sagt, nein, hier jetzt rechts und dann stehen wir rechts in einem Gang, da war nichts, da war nur ein Schaufenster, da ging es gar nicht weiter. Aber das irgendwie, ja, so, wir waren beim Zeltfestival, beim Catering irgendwie, ja. Das
Thema war basiert. Abgeschlossen.
Ja. Also Axel, du stehst mit deinem guten Namen irgendwie, genau. Wenn so Sachen irgendwie halt passieren, irgendwie dann auch. Ich finde aber, dass Axel Rudi Pell natürlich auch so dann im Internationalen ja irgendwie auch exotisch klingt.
Stimmt,
also das
absolut.
Ist jetzt für uns irgendwie natürlich komisch irgendwie, aber an sich irgendwie ist das ja ein cooler Name dann.
Sorry.
Nee, macht ja nichts.
Ja, absolut. Ich meine, manche Leute, auch Deutsche, die kommen dann zu mir und sprechen Englisch. Hey, Axel, how are you?
Yes.
Ich sage, what the fuck? Ich sage, wo kommst du denn her? Kannst du nicht Deutsch? Wie, du sprichst Deutsch? Ja, ich sage, ja klar, ich komme aus, das wussten wir gar nicht. Hey. Ne, also es gibt ganz viele, die wirklich denken, wir wären, was weiß ich, aus Südtimbuktu oder so, aber das stimmt gar nicht. Wir sind ja auch Deutsche halt.
Ja. Jetzt mal für unsere Hörer, die jetzt dich nicht so kennen und
wahrscheinlich
mit der
alle.
Musik nicht, ja, weiß ich nicht. Also ich denke mal, wenn man so ein bisschen im Metal bewandert ist, dann wird man sicherlich schon mal deinen Namen gehört haben, aber es gibt auch ein paar, die nicht. In welche Metal-Schublade würdest du dich selbst einordnen?
In gar keine, weil ich sag mal immer, wir machen gar keinen Metal, wir spielen melodischen Hardrock.
Okay.
Ist ja ein Riesenunterschied. Nee, also ich sag mal, mir ist es egal, ob es geht, ob die einen sagen Hardrock, die einen sagen Heavy Metal, die einen sagen Metal, einer ist Power Metal. Eigentlich ist es wurscht. Also ich lasse mich selber in keine Schublade stecken. Ich zum Beispiel auch die Leute fragen immer, was hörst du denn privat für Musik? Auch nur Metal? Da sage ich nein. Ich sage, ich höre alle Genres quer durch den Garten. Pop, Rock, manchmal sogar Klassik. Ich sage, bei mir ist das songabhängig. Wenn mir ein Song gut gefällt, ist das egal, aus welchem Genre der kommt. Ne? Weil mir müsste der Song an sich gefallen. Manchmal ist es eine Melodie, manchmal ist es nur ein Rhythmus. Manchmal sind es die Gitarren oder manchmal passt auch alles zusammen. Da ist das völlig wurscht.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich würde mich da jetzt auch nicht auf dem Genre festnageln lassen. Wenn mich ein Song emotional berührt, dann ist das egal, welche Musik richtet ist. Dann könnte das auch mal Hip-Hop sein, aber es kommt eher.
Ja,
das kommt
selten auf. Bis auf hier, wie heißt sie? Adele.
Oh, Adele ist doch mega.
Findest du gut?
Ja.
Ich finde nur einen Adele-Song gut, weil ich auch großer James-Bond-Fan bin. Finde ich natürlich Skyfall
natürlich.
Super. Ansonsten weiß ich nicht.
Da muss ich kurz in die Bresche springen.
Für Adele?
Ja, ich weiß nicht. Ich kann sie
das
jetzt,
ist ja auch falsch, wie Stratoskose. Ne?
Nee, also, dass die Songs Substanz haben, das merkst du daran, dass es da sehr, sehr geile Heavy-Metal-Cover-Versionen von gibt.
Ja.
Also zum Beispiel von Hello. Und da gibt es einen Italiener, der hat doch vor kurzem in Oberhausen gespielt.
Hello, das ist doch von Carpendale.
Oder
Hello war von Lionel Richie.
Ich sag einfach nur
Leinöl Richie.
Der macht halt so YouTube-Videos, spielt jedes Instrument ein und singt dazu. Und
die Adele selber?
Nein, der Mann, den ich meine. Und der hat eine unglaubliche Metal-Version von dem Song gemacht. Macht er nur mit solchen Liedern. Und da merkst du, dass da Substanz hinter ist. Ich glaube auch, dass die Lieder von James Blunt super sind. Er dürfte so nicht vielleicht selbst singen.
Ach, also ich finde die Stimme eigentlich okay. Also man
ich finde den als Gesamterlebnis gut, weil der auch immer ganz lustige Sachen
oder twittert. Natürlich das extremste Beispiel, wenn man sich nicht anhören kann, aber wer grandiose Songs schreibt, ist Bob Dylan. Also ich meine, Knockin' on Heaven's Door von Guns N' Roses, großartig. Ey, was noch viel schlimmer, es gibt auf dem ersten Film von Shrek, da gibt's von Jason Wade, Lifehouse-Sänger seiner Zeit, hat auch Solo was gemacht, der hat von Bob Dylan You Belong to Me gecovert. Wunderschönes Lied. Ich habe dann auch versucht, mir das auf Gitarre drauf zu schaffen und dann weiter recherchiert und stieß dann auf, ist von Bob Dylan. Und dann habe ich das im Original gehört und ich dachte, das ist irgendwie eine Persiflage oder eine Verarsche. Okay. Das klang so schlimm.
Ich hatte mal eine Praktikantin, da lief Knocking on Heaven's Door von Bob Dylan im Radio. Und dann sagte die, was ist das denn für eine schreckliche Coverversion? Ja. Ja. Ich sage, nee, warte mal, erklär dir das mal.
Ja, ja.
So ein Roses, das ist das Cover.
Ja,
und
ja,
das genau. Der junge Mann hat das geschrieben, ne?
Ja, ja.
Ja.
Der Erich Clapton hat dort auch mal eine Coverversion von gemacht, glaube ich, ne?
Von
Locking on Heaven's Door.
Echt?
Ja, ja.
Okay.
Gut, ich glaube, der ist ähnlich wie Halleluja sehr, sehr oft gecovert. Ja. Du coverst auch.
Nein, würde ich nie tun. Natürlich, man, wir haben Halleluja gecovert, das hat auf YouTube, ich
glaube, das war eine perfekte Überleitung.
Ja. Ist, glaube ich, 16 Millionen Knicks.
Knicks.
Kannst du knicken. Knickknack, das Konto von der Sparkasse.
Ja, alle ja, 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 sicher. Spatschgatsche, sag ich immer. Oder wird Paul Pantscher sagen, Spatschgatsche. Und ich die Nettchen auch ihr Konto haben, meine Spatschgatsche. Okay, das nur nebenbei. Ja, nee,
ja, Cover. Ja,
Cover, genau.
Halleluja, 16 ja. Millionen Kick, nee, 160, wie viel?
16 Millionen, also 160 Klicks. Millionen, dann wäre ich ja Rammstein. Also so, nee, die haben ja wahrscheinlich 1,6 Milliarden Klicks, keine Ahnung. Ja, nee, wo waren wir?
Cover.
Jetzt auf dem neuen Album, Risen Symbol, das am 14.06. überall zu haben ist, das beste Album, was ich je gemacht habe. Kaufen oder streamen oder downloaden. Da ist auch ein Cover drauf, und zwar von Led Zeppelin Immigrant Song von 1970, glaube ich, oder 72, weiß ich gar nicht. In einer etwas längeren Version, sogar mit zuzüglichem Gitarrensolo, was im Original fehlt. Aber das nur zur eigenen Promo. Ich gebe wieder ab an die beiden Herren.
Für die
das,
jüngeren Leute, Led Zeppelin, eine Band, die auch sehr empfehlenswert ist.
Led Zeppelin, heute bekannt als LED Zeppelin, ja?
Ja, ja, genau.
Den
ja.
Song sollte man sich dann explizit nochmal anhören.
Ja, und andere man, irgendwie, das ganze
man,
Album. Ja.
Damit man bei ganz, ganz vielen Filmen und dann am Guy Ritchie und so weiß, von wem dieser Song ist. Der wird nämlich sehr oft untermalt für so Action-Szenen. Ah. Ja, das Album kommt wann raus, sagst du?
Das ist schon veröffentlicht worden am 14.06. nur 2024.
Okay,
ich hab's schon
habe ich schon gehört, ja.
Ich hab's auch schon.
Ich dachte,
gehört.
So schnell kommt jetzt noch ein neues.
Nein. Du machst alle zwei Jahre ein neues Album. So,
ein
ne?
reines neues Studioalbum, circa alle zwei Jahre. Ab und zu mache ich mal so eine Ballad zwischendurch oder mal ein Live-Album oder keine Ahnung, oder ein Cover-Album. Nee, da sind wir beim Thema, ja.
Ja. Also das heißt, das ist gerade frisch rausgekommen und du bist hier, obwohl du jetzt wahrscheinlich eigentlich touren müsstest, oder?
Wir spielen ja gerade. Ich habe dann jetzt gerade nur die Pause zwischen den Sommershows, die nutzen wir gerade hier, sonst wäre ich ja jetzt unabkömmlich.
Und wir sind dann jetzt gerade auch dann direkt beim Thema. Nächste Woche sind wir alle drei bei Wacken.
Ja, wir sind alle bei Wacken, aber du warst jetzt in Bulgarien.
Ja, ja, das war die erste Show in diesem Jahr. Am 13.07. haben wir in Bulgarien gespielt, auf einem Riesenfestival mit Mr. Big zusammen und ein paar anderen Kollegen noch.
Mr. Big auch eine Riesenfest, Band. Das ist nicht der, nicht der Mr. Nee, das ist ja Mr. Right bei Sex and the City, ne? Oder war das nicht auch Mr.
Ich
Big?
Ich finde viel schöner bei Mr. Big den Nachnamen des Gitarristen, Kotzen.
Ja. Kotzen heißt er?
Nein.
Ist er nicht mehr dabei?
Nein, Paul Gilbert spielt da Gitarre.
Aber Richie Kotzen war auch bei Mr. Big. Und der
das,
hat ja
das
dann
kann
jetzt
sein,
hier,
dass er vielleicht mal ausgeholfen hat.
Ja, der spielt ja jetzt hier mit dem Schlagzeuger von Dream Theater zusammen.
Genau,
und,
ja.
Von,
und Billy Sheehan.
Genau.
Und Billy Sheehan spielt aber noch bei Mr. Big auch.
Größter Hit von Mr. Big?
To Be With You.
To Be With You.
Gut, die Band von den beiden, von den dreien, die ich jetzt meinte, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, habe ich in Bochum live gesehen und das ist ja so eine...
Winery Dogs.
Genau.
Ja.
Großartiges Zeug.
Ja,
vor allen Dingen,
mega.
Der spielt auch komplett ohne Pleck.
Ja, der spielt wirklich sehr gut Gitarre ohne Pick. Und ich meine mal, wie macht der? Hat Jeff Beck aber auch gemacht oder großen Teil. Ich meine mal, wie macht der das? Ich habe keine Ahnung. Also ich könnte es nicht.
War doof für mich, weil ich halt Plecks von Musikern sammle.
Achso, ja, der kann ins Publikum kannst du vielleicht einen Fingernagel abziehen oder so.
Ich habe übrigens eine kleine lustige Geschichte am Rande, wenn ich die noch erzählen kann.
Ja, was heißt noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Wir
haben gerade angefangen.
Der Mr. Big Sänger Eric Martin, auch ein super netter Typ, den hatte ich vorher schon mal irgendwann gesehen, auf jeden Fall Bulgarien wieder getroffen, Hand gegeben und so. Und dann sagt er, ja, bei dir singt doch der Amerikaner, ja, Johnny Gioeli. Ich sag, ja, der war früher mal bei Hartland, der ist ja, ich weiß, ne? Ja, sagt er, die haben mal bei uns im Vorprogramm gespielt, Anfang der 90er. Und sagt er, das ist ein völliger Idiot. Ich sag, wieso? Der sagt er, die spielen ihr Set zu Ende vor uns und dann intoniert der unseren größten Hit To Be With You. Das macht man noch nicht, das müssen wir doch danach spielen. Ich sag, habt ihr euch wieder vertragen? Ja, ja, aber das haben wir damals schon ziemlich übel genommen. So, nach der Show gehe ich wieder zu Eric Martin, weil die haben sich vorbereitet, weil die direkt nach uns dran waren. Ich sag, Eric, Mensch, ich hab grad noch dem Johnny gesagt, du stehst da drauf, wenn man To Be With You intoniert. No, what the fuck? Und er war dann irgendwie, habt ihr nicht gemacht? Ich sag, nein, war nur ein Scherz. Ne? Ja, ja.
Das wäre so, wie wenn Olli und ich zusammen auftreten und Olli vor mir dann einen Cartoon zeigt, den er von mir geklaut hat und weiß, ich hab den hinterher noch
im Programm. Was schlimmer ist, wenn man, ich war mal bei einer Mixed Show Und dann kommen halt irgendwie so verschiedene Comedians und so und ich war auch da und dann fing ein so ein Typ aus Hamburg an mit so einer Musiknummer, weißt du, so Hitverhörer-Kram irgendwie, den ich ja auch mache. Und dann habe ich schon gesagt, nee, scheiße, ey, jetzt wenn der jetzt die guten Dinger raushaut, aber dann waren das nur die, die so allgemein bekannt sind, die man bei YouTube findet und so, sag ich so.
I got the power
und sowas. Ja, I got the power und so was irgendwie.
Agathe Bauer.
Ja. Agathe Bauer, genau, irgendwie. Oder Anneliese Popelnich und so, diese ganze Scheiße. Irgendwie so, die ich mache, sind ja selbst erfunden, sag ich mal, irgendwie, und deshalb sind die auch unique irgendwie, aber dann bist du irgendwie im ersten Augenblick, denkst du, nee, komm, jetzt macht der da meine Königsgags irgendwie, ich brech ab, ich hau ab, ey, ich, tschüss.
Du hattest gerade so lustige Schlagernamen, da, ist das hier jugendfrei, also ist hier FSK zensiert? Oder?
Nein.
Ist nicht? Weil ein Kollege, unser Aushilfsschlagzeuger gerade, der André, hatte mir neulich gesagt, das musst du dir anhören, du glaubst es nicht, einen Schlager geschickt, auch mit so einer Dame, so 60er-mäßig, auch das ganze Cover so aufgemacht, die heißt Friederike Pflaume und das Lied heißt, heute creme ich mir die Scheide ein. Und dann habe ich mir das angehört, ich bin weggeflogen, ich sag, das kann nicht wahr sein, auch im 60er-Stil, soll allerdings mit KI entstehen.
Ja, das ist, so ein neuer Trend, dass man Musik mit KI macht.
Du breitest mir gerade den roten Teppich aus, weil ich muss nochmal drauf zurückkommen.
Wir müssen nochmal drauf zurückkommen,
das Intro. Und zwar, wir haben ein Intro, was ich tatsächlich selbst geschrieben habe,
sehr schön,
Text und Gitarre, und das habe ich mit einem Kollegen, dem Alex Marone, habe ich das eingespielt, aufgenommen, abgemischt und so.
Wow.
Allerdings, was du gerade gehört hast, das ist der Text und das ist komplett KI generiert gewesen.
Wie die Musik auch, also alles, nicht alles, mehr selbst gespielt.
Also ich habe natürlich diverse Prompts eingegeben, die Texte, ich habe die im Grunde genommen die Tonalität angegeben, ob es E-Moll jetzt oder was es sein sollte. Dann die Reihenfolge mit Soli und allem drum und dran. Und dann habe ich da diverse Experimente gemacht, bis ich dann das Ergebnis hatte. Also ich wollte so ein bisschen halt unseren Gast ein bisschen würdigen. Wir haben das letzte Woche auch spaßeshalber mit Andi Brings gemacht. Und da
Der Bürgermeister von Mühlheim.
Genau. Und das klang dann sehr stark nach Surfpunk, Punkrock mit Die Ärzte. Und das sollte jetzt so ein bisschen Power Metal in die Richtung sein. Und ja, es ist komplett KI-generiert, bis auf natürlich den Text, der vorlag, und so ein bisschen die Prompt-Steuerung durch mich. So, du
musst mir gleich mal den Namen des Programms sagen.
Das mache ich sehr gerne.
Aber am nächsten Album total vereinfachen. Also, vor allem, ich kann den ganzen Musiker
Ich kann dir tatsächlich sagen, es gibt da die Variante, wie bei so vielen KI-Versionen ist, dass man es umsonst nutzen kann. Dann hast du irgendwie diverse Male, die du machen kannst, und dann ist für den Monat wieder Schluss. Okay. Du kannst auch ein Abo machen, dann hast du mehr Versuche. Und sobald du so ein Abo hast, das kostet jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Und da wird es nämlich für dich als Musiker interessant. Und das ist auch das, was ich dann halt dementsprechend dann noch weiter genutzt habe. Du spielst irgendwas auf Gitarre ein oder mit Klavier, nimmst das auf und lädst das halt hoch, und dann kannst du quasi in so eine Interaktion wie im Proberaum mit einer Band starten.
Ach super, mega.
Das ist also hier, was würdest du denn jetzt für das Riff irgendwie als Gitarre, als Basslauf oder so vorschlagen? Das kannst du dann tatsächlich über die Prompt so ein bisschen steuern, und ich glaube, da wird es ja dann doch interessant, wobei ich bei dem echt so die Befürchtung habe, dass wir 2025 keine Berufsmusiker mehr haben, die für Filmmusik bezahlt werden. Wenn du das Programm einmal anguckst, also es sei denn, man möchte explizit Hans Zimmer haben, dafür ein paar Millionen ausgeben.
Ja, gut.
Ich glaube, für günstige Produktion. Ne? Der verdient so viel Geld, ne? Hans Zimmer, warum? Der müsste noch eigentlich schon Hans Willer heißen. Oder?
Kommt drauf an, wie groß dieses eine Zimmer ist. Ich werde es auch in die Shownotes schreiben. Udio heißt das Ganze, kann man sich da mal angucken. Wir müssen es ja jetzt auch quasi nennen, weil das ist so ein bisschen, wenn man da gerade kein Abo für hat, dann fände ich es gut, wenn man es dann nennt. Das ist ja auch jetzt zur Transparenz, dass ich damit wir haben ja schon öfter mal das Thema KI gehabt, auch im Bereich Witzigkeit und Schreiben und Grafik. Und das ist jetzt der neueste heiße Scheiß mit der Musik. Und du hast gerade schon echt Luftgitarre dazu gespielt.
Natürlich.
Du hast es also nicht gehört, ne?
Nein, null. Ich habe erst gedacht, ich wollte dich loben und sage, super eingespielt. Klang gut, sehr melodiös, hat mich auch so halb gepackt. Ich war kurz vorm Heulen. Ne?
Aber du bist doch nah am Wasser gebaut, da muss man sagen.
Nee, aber es war wirklich super. Ich habe es nicht gemerkt, dass es KI war. Nein.
Was sagst du denn allgemein dazu, zu der Entwicklung?
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, das Cover von meinem neuen Album Risen Symbol habe ich selber gebastelt mit KI zu Hause. Also ich bin, was Fotos angeht, bin ich da momentan nach wochenlanger, monatelanger Beschäftigung bin ich schon ein halber Champion geworden.
Ja.
Also mir ist nichts fies. Also ich kann das hat lange gedauert, ich muss mir das einarbeiten. und habe gesagt, weil irgendwann habe ich gedacht, okay, was habe ich denn jetzt für eine Idee? Ich könnte das und das. Und wenn du einen Zeichner, ich meine, mein letzter Cover-Artbook-Zeichner, der wäre gut.
Ihr merkt schon die Ironie gerade, ne? Er als Musiker benutzt die KI, um den Zeichnern die Butter vom Brot zu
nehmen. Das haben mir Leute wirklich auf Fans vorgeworfen. Du kannst doch nicht irgendwie die Leute arbeitslos machen, nur weil du jetzt das selber machst. Ja, ich sag aber, warum soll ich ein Cover nicht nehmen, was mir selber 100% gefällt und da jemanden dran lassen, der vielleicht nur ein 60% Ergebnis liefert. Ich meine, der, den ich vorher hatte, der ist ein super geiler, talentierter Zeichner, aber alle klauen sowieso irgendwo aus dem Netz. Also der, keiner fängt jetzt bei Top Scratch an und malt alles, alle Striche selber, wie auch immer. Weil, warum soll ich es nicht machen, wenn ich es doch kann?
Mit welcher KI hast du das gemacht? Midjourney?
Midjourney, genau. Ja, es gibt noch Stable Diffusion, die sind aber für meine Verhältnisse nicht ganz so real. Also Midjourney ist schon relativ real und je nachdem, es dauert sehr lange, die Prompts zu entwickeln. Wenn du ein Wort anders machst, wie ein ganz anderes Ergebnis, und dann sagst du auch, what the fuck is this? Und dann, dann muss man schon genau aufpassen, welche Befehle man da eingeht. Auch die Reihenfolge der Wörter ist manchmal wichtig. Du machst ein Wort, drehst du nach hinten anstatt nach vorne, ganz völlig anderes Ergebnis. Aber ein Kollege von mir sagte neulich, der der sagte immer, gib doch mal ein Create a cover artbook in the style of Axel Rudi Pell. Ich sage, die KI kennt und ich meine, doch, versuch's mal. Und da kam auch Ergebnis raus, wo ich sage, hey, mein lieber Kokoschinski, ne, hätte jetzt auch ein Cover von mir sein können.
Ja, das ist ja der Unterschied zwischen, also zum Beispiel Firefly ist ja auch eine KI.
Die kenne ich nicht, okay.
Ja, das ist eine Adobe-KI, da arbeite ich gerade, versuche mitzuarbeiten. Ich habe halt jetzt den direkten Vergleich mit Midjourney und Firefly. Und Midjourney speist sich irgendwie aus den ganzen Bildern, die halt in das System auch geschüttet werden. Da werden ja sehr viele Bilder auch hochgeladen als, als Referenz, so soll es sein, irgendwie in diese Richtung und irgendwie aus dem Netz.
Ja.
Und das ist natürlich hier und da nicht rechte konform. Also zumindest kann Midjourney da keine Garantie für übernehmen. Weil du kannst da ja irgendwie auch sagen, so mach mir ein Bild irgendwie im Style von Peter Lindberg irgendwie und so und bla 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 und dann macht die das irgendwie und so.
Ja.
Und Firefly macht das halt nicht, die versucht
was Neues.
Sondern wird aus einer Datenbank gespeist, irgendwie die halt dann, wo man die Rechte hat. Aber man merkt halt einfach, dass das so ein bisschen begrenzt ist noch im Moment. So. Da kommen solche fantasievollen Bilder, die du halt für dein Cover genutzt hast.
Ja.
Bräuchte, kann man da eigentlich so im Grunde im Moment noch nicht mitmachen.
Okay.
So, aber du, da bei dir auf dem Cover ist, das Album heißt?
Risen Symbol.
So, und das Symbol ist eine Pyramide, ne?
Genau, weil ich habe, als ich die Songs geschrieben habe, habe ich gemerkt, da ist sehr viel orientalisches Flair drin, auch manche Tonkombinationen. Und ich hatte schon mal eine Pyramide, links nur die Spitze der Pyramide mit so ein paar wirren Vögeln, 1996 auf dem Cover Black Moon Pyramid auf dem Album.
Ja.
Und habe gesagt, eigentlich könnte man die Pyramide mal in voll abbilden, passt jetzt super zu Musik und dann mache ich die aber selber. Ne, weil ich hatte da bestimmte Vorstellungen im Kopf, die muss rot sein und glühend und ne, wie auch immer. Und habe das hat aber wirklich Wochen gedauert, bis ich das erste Ergebnis hatte bei Midjourney, weil ich war blutiger Neuanfänger, ich wusste gar nicht, was ist denn ein Prompt. Ne?
Ja.
Erstmal alles gecheckt. Bis ich das dann raus hatte und als ich das, ich hatte erst auch, ich weiß nicht, unzählige Hunderte von verschiedenen Versionen und die gefielen mir alle noch nicht so, bis ich dann das hatte und hier, das ist es. Ja.
Das ist so komplett witzig. Er als Musiker wird besser mit der Grafik-KI gerade umgehen können und dafür, ich kann da gar nicht.
Wobei, ich hab eine Frage noch, die, weil ich das auch gehört hatte, dass du das, gepromptet hast.
Ach so.
Und, nein.
Das hatte sich schon rumgesprochen.
Ist ja einfach ein modernes Thema oder aktuelles Thema.
Es meint sich auch durch unseren Podcast.
Und ich habe aber nochmal geguckt, weil ich war ja früher Metal-Fan. Ich bin ja heute immer noch Metal-Fan.
Ach, früher,
Und mit Metal meint er sowas wie AC/DC.
Ich war früher mal Comic-Fan.
Nein. Früher habe ich das auch gelebt. Früher hatte ich lange Haare, hatte ich auch eine
früher war mehr Lametta.
Enge Jeans an, da konnte ich das noch tragen. Und,
was waren denn deine frühen Bands?
Meine frühen Bands, die ich gehört habe und so. Das war Steeler, das war Sinner, das war Warlock, Accept haben wir gehört, Running Wild, glaube ich.
Rennendes Wild,
Dann ging das los mit Iron Maiden, Judas Priest, so Sachen halt. Also die, nicht die alle gehört haben irgendwie, aber das war so die Melange. Und mein erstes Konzert war dann mit 14, da durfte ich mit meiner Schwester hin, AC/DC in der Westfalenhalle.
Wow.
Und das ist halt das, was mich dann vielleicht so geprägt hat irgendwie. Ja. Weil heute mit Abstand würde ich sagen, AC/DC ist keine Metal-Band.
Nee, ist auch nicht.
Sondern eine Hard-Rock-Blues-Band.
Ja.
So, weil eigentlich, wenn man sich durchs Oeuvre arbeitet, irgendwie hat man eigentlich gar nicht die klassischen Metal.
Nee.
Würde es auch bei Motorhead zum Beispiel.
Ja, Motorhead auch nicht. Ja. Irgendwie ist auch für mich eher eine Punkband irgendwie oder eine Rock-Punk-Band irgendwie.
Also ich sag, wenn alles läuft unter dem Großbegriff Rock'n'Roll, für mich reicht das auf. Ja. Was machst du? Rock'n'Roll, Baby.
Genau.
Ja, so, die Scorpions aus Hannover, Baby. Ja, das war ein anderes.
Die musst du gleich über die
hast.
Nein. So, wo waren wir denn da?
Nee, ich hatte jetzt nur gefragt, was du so gehört hast.
Genau.
Also ich finde ja, also krass, erfahre ich jetzt auch so zum ersten Mal, dass er mal cool war, weil ich werde ja immer, wenn wir zusammen Auto fahren, werde ich immer unterdrückt und darf nie mal irgendwas anmachen.
Ach.
So Neuentdeckungen, die ich gerade auch im Metal-Bereich dann irgendwie mache, wenn ich irgendwo durchhöre. Nee. Und dann macht er seinen 80er-Jahre Radiosender an.
Okay.
Und ich sitze dann da und kriege Ohrenbluten.
Mann.
Nee, das haben wir gehört. Das, ich weiß noch.
Was hat dich bloß so ruiniert, da mal die Sterne zu zitieren?
Wir waren immer, es gab immer so Festivals. Ich weiß nicht, habt ihr da mal gespielt? Es gab eine Sendung im WDR. Scream hieß die.
Scream?
Die WDR 2, das war so eine Metal-Sendung.
Ja.
So, und die haben auch immer so Festivals im Pott gemacht oder so im Nordrhein-Westfalen. Da haben wir so 3-4 Bands. Also ich habe noch eine Karte gefunden letztens. Sinner, Halloween, Matt Butcher und noch eine Bochumer Band, wo ich den Namen immer vergesse.
Stieler.
Nee, nicht Stieler. Ihr habt da nicht gespielt. Irgendwie.
Nee.
Das war noch eine andere Band. Da habe ich mal den Wikipedia-Eintrag mir angeguckt. Die haben erst Hardrock gemacht, dann Heavy Metal und haben sich so Wikinger-Helme aufgesetzt.
Fistful Breath.
Kann sein, ja.
Aus Witten.
Ja, genau.
Ja, ja, klar. Ja. Die kenne ich alle noch.
Bochum, egal.
Ja, das ist doch alles eins.
Ja. Ich wollte Fistful Breath, haben wir früher gesagt, ein Gesicht voll Brot.
Ja, so stehe ich.
Ja, so war das.
Ich wollte aber eigentlich...
Ach so, die Frage.
Die Frage war, und zwar habe ich mir nochmal die Covers angeguckt.
Ach so.
Das Cover. Kannst du dich erinnern an dieses Cover?
Ah ja.
Das ist Strike Back. Das war das zweite, dritte Album?
Dritte
Album.
1986.
Und das ist hier für dich nochmal. Ne? Also müsst ihr euch mal angucken, Strike Back von Steeler. Das ist halt, das ist gezeichnet, ne?
Das ist wirklich nur gezeichnet. Da gab es noch keine KI.
Wir haben rausgefunden irgendwie, dass wir hatten das irgendwie. Das hatte ich
Yamiri.
Yamiri hat das nicht gezeichnet. Das hat irgendeine Frau gezeichnet.
Ja, richtig. Eine Englische, eine Engländerin drin, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. So das, schwach erinnern. Oder die hat eine Engländerin, die in Deutschland lebt, ich weiß es nicht.
Das bist du, ne?
Naja.
Hinten hat sie nämlich auch nochmal die einzelnen Musiker gezeichnet. Also und das ist so ein bisschen...
Tolle Frisur, ja.
Ja, na gut.
Finger zweimal hintereinander in die Steckdose, damit die Haare so...
Nein, aber diese Entwicklung irgendwie, also das ist so leicht daneben gezeichnet.
Natürlich.
Also wenn man immer, gibt ja so Fanart, ne? wenn so Fans dich zeichnen irgendwie, aber das nicht so richtig gut können.
Ja,
also immer so ein bisschen daneben
Silberblick.
Silberblick. Proportionen so ein bisschen verschoben irgendwie. So, das ist schon ein bisschen besser, aber jetzt ja nicht so ganz so gut. Ne?
Nee, nicht wirklich so gut.
So, das ist mir nur aufgefallen.
Auf dem Autoscooter-Niveau.
Ich habe gesagt, ich hab mir angeguckt, ich habe sofort gesagt, das hat doch die Freundin vom Bassisten gemalt. Oder
wieso,
so.
Kommt der am besten weg?
Nein. Nee, so an sich irgendwie ist ja oft so, man kennt halt Leute und dann macht man mal ein Cover. Irgendwie ich zum Beispiel habe von der letzten Single von den Kassierern, die habe ich das Cover gemalt. Irgendwie.
Ach ehrlich?
Da kommt man ja sonst nicht dran, wenn man die Leute jetzt nicht kennen würde.
Ja, ja.
Die würden ja nicht sagen, wir gehen mal durchs Internet, wer könnte uns denn mal ein Cover malen?
Ja, logisch. Ja.
Ich habe das Cover von der 30 Jahre JBO-Platte gemacht und da haben wir tatsächlich zusammen auch ein JBO-Buch gemacht mit weiteren Zeichnern.
Okay.
Also da waren wir dann humoristisch auch in Sachen Fun-Metal dann unterwegs. Ja, haben uns gut reingearbeitet, ne?
Ja, JBO kann stolz sein. Die erste Metal-Band in
JBO ist so eine südkoreanische Automarke, ne?
Ja, genau. Elektrisch jetzt auch irgendwie, nur mit 3 Rädern.
Ah, okay.
Ja.
Nee, ich kenne schon JBO.
Ja, du wolltest sagen, erste Metal-Band, die ein eigenes Cartoon-Buch hat.
Ja, die erste Metal-Band, die ein eigenes Cartoon-Buch hat.
Ich bin da noch nicht mal gezeichnet worden.
Das können wir natürlich nachholen.
Aber mit offenen Haaren dann bitte.
Ja, natürlich.
Super, ich freue mich.
Ja,
ich male dann auch die Stretto-Coaster.
Ja, das wäre noch besser.
Auf so, ja, irgendwie bis zu Hause habe ich das vergessen. Was spielt der nochmal? Fender Stracciatella.
Ja, Stratovarius.
Ja, genau.
Ja. Nächste Woche Wacken. Was kannst du uns darüber erzählen? Du bist ja schon Rekordhalter in Sachen Wacken auftreten.
Na, also ich habe
so einer der Rekordhalter.
Als wir letztes Mal Wacken war 2016 und danach war ja ein großes Bild von mir, wie ich auf so einem Gitarrenthron sitze und da steht da drüber der König von Wacken. Das fand ich cool, war aber ein bisschen übertrieben. Also wir spielen jetzt, glaube ich, zum 7. oder 8. Mal Wacken. Erste Mal war 99, aber all die Jahre kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall jetzt wieder in 2024. Ich freue mich. Was kann ich euch darüber erzählen?
Ja, wir sind ja jetzt zum ersten Mal da.
Wir sind ja total jungfräulich. Wir gucken uns an.
Wir würden zum Beispiel gerne wissen, wie ist das Catering?
Also so. Catering ist mega. Also eine Geschichte, 2012 war das weiß ich noch. Da waren meine Freunde von Scorpions auch da. Deswegen ich kann
die kommen erinnern. Ja auch wieder. Ne?
Die sind auch wieder da.
Du spielst ja vor den Scorpions an dem Tag.
Ja, ich glaube, dazwischen ist zwischen uns und Scorpions ist noch Accept, glaube ich.
Ja. Also wir haben ja einen großen Plan. Ja. Wir treten auf. Dann, wenn gewünscht, noch ein bisschen signieren. Dann war Alligator, Axel Rudi Pell, Scorpions. Das wird unser Tag sein.
Ja, aber jetzt Accept irgendwie und Axel Schwer. Aber du hattest die Geschichte von 2012.
Ja, mit dem, ja genau, Catering. Da gibt es ja im Artist Village, das ist jetzt an einer anderen Stelle, wie es heute in dieses Jahr aussieht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein riesengroßes weißes Zelt, so mit Kerzenständern am Tisch, also richtig fein gemacht. Auch oberteilweise so mit Handtuch überm nicht Arm. Gesäß überm Arm, ja genau.
Handtuch überm Gesicht.
Ja, jetzt ist nicht immer, aber manchmal. So, wir sitzen da so, also unsere Gang, ne, Crew, kommt einer als Huhn verkleidete Person rein und serviert uns Burger und sagt mit schönen Gruß von Tim Melzer. Ne? Und ich so, du willst doch verarschen, du Pansenhannes, ne? Ich so, Tim Melzer, wie kommst du denn da rauf? Ja, den kennen wir doch, ne? Ja, da steht draußen, ja, durch die Burger gemacht. Ich sag, du bist so bekloppt, da glaube ich.
Man erwartet eigentlich eher Ole Plogstedter, ne?
Richtig, genau. So, dann, ich sag, nee, komm, der sagt, da geh doch gucken, der steht um die Ecke. Ich gehe raus, steht da wirklich Tim Melzer, macht uns Burger.
Ach, wird da nicht mehr weggehen, glaube ich.
Ne, jetzt ohne Scheiß. Ich sag, du bist doch Tim Melzer, hier. Und da haben wir es mit dem, und der war ein super netter Typ. Ne? Und der hat dabei für die anderen weiter die Burger gedreht. Der war sich nicht zu schade. Und das fand ich dann schon, sowas erlebt man auch auf Wacken zum Beispiel.
Ah ja. Ich glaube, wenn wir den mal hier hätten, dann müssten wir ab 18 dran schreiben.
Ja, Catering ist wirklich fantastisch. Die Organisation ist mega. Als ich erste oder zweite Mal da war, gab es noch einen Security-Chef. Zu dem mussten wir irgendwie rein, hatte mal eine Frage. Und da hatte der eine Skinhead-Security und hatte aber eine große Peitsche an der Wand. Und dann kam einer von den Skinheads rein und sagte, ich habe mich verbrannt an dem Seil, das ist so bescheuert. Dann hat er die Peitsche genommen, du Weichei, hat auf den eingeschlagen, an die Arbeit. Und dann war der wieder an der Arbeit. Also der ist aber lange schon tot, den gibt's nicht mehr. Also die Security ist auch jetzt anders ein bisschen. Also das war so mein erster Grundeindruck von Wacken, als wir da erst oder zweite Mal gespielt haben. Nee, aber sonst ist alles wirklich top organisiert. Die Chefs sind super nett. Du kommst allerdings mit einem Pass, wenn du auf einer bestimmten Bühne bist, darfst du nicht automatisch Backstage zu den anderen Bühnen auch. Man muss schon für diese Bühne einen speziellen eigenen Pass haben. Das heißt,
wir sind ja schon mal froh, dass wir, also nachdem wir diese ganzen Listen bekommen haben und da alles eintragen mussten, was Olli halt alles übernommen hat, das hat aber nicht so hundertprozentig das wiedergespiegelt, was wir eigentlich in so einem Rider angegeben hatten, was wir so auf der Bühne brauchen. Wir haben jetzt nicht so einen hohen Anspruch, aber es muss halt nur mal ein Laptop so angeschlossen werden, dass es projiziert werden kann. Ja. Das spiegelte sich da nicht so wieder. Ich hatte halt auch ein bisschen Angst, dass das halt nicht so richtig gut läuft. Und Olli schickt mir jetzt das letzte Mal die Liste. Und da steht da als Stage-Managerin eine gute Freundin von mir, mit der ich Abi gemacht habe.
Nein.
Ich habe sie dann sofort angerufen, alle Probleme aus dem Weg geräumt. So klein ist die Welt.
Das gibt's gar nicht, ne?
Ja.
Ja, und ich sag noch, Mensch, sag ich.
Aber mit wem müssen wir schlafen, damit wir da noch eine für die,
ja, mit mir
die
nicht.
Bühne, ja, mit die, damit wir da noch den passenden Pass. Also wo gucken wir jetzt Axel und
ich weiß Scorpions? Nicht, ob ich weiß nicht, ob sie mit uns schlafen möchte.
Nein, ich möchte das nicht.
Aber wir würden einfach dann nicht. Schöne Grüße an Sandra.
So. Das sagt man doch nur so.
Also ich kann das gerne versuchen, über meinen Tourmanager einzutüten, dass ihr natürlich dann mit dem richtigen Pass uns dann sogar von der Bühnenseite aus angucken könnt, wenn ihr das möchtet.
Das möchte
da muss ich mich aber darum kümmern. Ich kann auch nicht versprechen, ob es klappt, weil es eigentlich schon relativ spät ist. Da muss man sich dann Monate vorher anmelden.
Ja.
Nee, aber
ansonsten, wir werden auch so den Tag gut genießen können, denke ich.
Ja, ja, aber das wäre mega.
Aber ist übrigens down-kompatibel. Also ich mit dem großen Pass von der großen Bühne.
Könntest du zu uns?
Ja.
Ah.
Ja. Ja,
Und das tue ich dann auch.
Solche Pässe hatten wir diesmal bei Bochum Total.
Ja, ja,
letztes Jahr noch an der Hand genommen worden von dem Stage Manager von der 1 Live Bühne, wo ich dann Lumpenpack von der Bühne sehen konnte.
Ah, ja.
Und dieses Jahr hätten wir einfach selbst überall drauf gehen dürfen.
Wahnsinn.
Weil Wahnsinn. Verstehe. Aber
bei Accident diese Pässe
das
bekommen.
Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Aber Hauptsache, wir kriegen auch was zu essen.
Klar.
Essen,
also essen, ich hab da schon noch eine andere kleine blöde Geschichte, auch 2012 mit den Scorpions gespielt. Und ich kenne die Scorpions schon Ewigkeiten. So, jetzt kommen wir gerade von, wir haben schon gespielt, kommen von unserer Autogrammstunde. Er hat da so eine weiße Limousine mit dem Chef von Wacken, mit Polga vorne auf dem Moped vorne weg, ne? Bleibt direkt bei mir stehen, Scheibe geht runter, Rudolf Schenker, Scorpion. Nee, Axel, alles klar. Ich sag, Mensch, Rudolf, klar. Hab's schon gespielt. Ich sag, ja, klar. Ja, hab ich leider nicht gesehen. Jetzt hast du gekommen. Ich sag, Rudolf, der hat damals ein neues Buch auf den Markt gebracht, irgendwie über Yoga und Selbsterfahrung, wie auch immer, hatte ich mir gekauft. Ich sag mal, ich habe dein Buch mit, kannst du mir gleich nicht signieren? Ja, sicher, kommst gleich vorbei, bei uns in Garderobe, kennst du unsere Crew, ja? Und dann kriegen wir das gleich hin und bis gleich und so, dann war er wieder weg. Und danach wieder in Artist Village gegangen, so einen Schluck getrunken, irgendwas gegessen. Ich denke, ach, ich nehme mal eben das Buch, weil die sind ja jetzt eh da. Naja, ist ja auf der Bühne, hat eh keinen Bock mehr. Geh mit dem Buch darüber, da stehen da so zwei Schränke. Ich sag hier, ich muss zu Rudolf, ne? Verpiss dich. Ich sag, wie verpiss dich? Ich sag, ich hab dir ein Artist-Bett gerade selber gespielt. Hier komm einen mit Goldpass rein. Hast du einen? Ich sag, nee, ich hab mein Artist-Bett. Verpiss dich. Keine Chance. Die haben mich nicht da reingelassen. Also da war jetzt keine Chance. Ich habe gesagt, ich kenne den Rudolf. Ja, ja, sagen alle. Ja, und ja, aber ist so.
Ja, ja,
Schuhe, Arsch, Hose, Arsch, Typ, Arsch, kommst du nicht rein, ne? So war das. Ja. Aber das nur nebenbei.
Dann hast du das Buch nicht signiert gekriegt. Ja. Aber du kannst sehr gut, ich finde, ich deshalb lade ich so, ich habe Rudolf Schenker vor Augen, wenn du da.
Tim Melzer war gerade auch nicht schlecht.
Ja,
so, diese durch die Zahnlücke gepfiffen.
Ja, aber das kriege ich nicht so wirklich
hin. Aber war trotzdem ganz gut.
Ich war ja früher eigentlich, ich bin da gelernter Tierstimmenimitator.
Ja.
War auch nur ein Witz.
Sonst hätten wir gesagt, was war jetzt denn deine Paradedisziplin? Hast du einen ordentlichen Beruf gelernt?
Ja, Industriekaufmann.
Industriekaufmann.
Ja, weil der Vater hat früher gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ne, musst du laut ordentliches lernen, Junge. Und ja, nee, ich habe Industriekaufmann gelernt, ich habe sogar die Prüfung bestanden und war dann auch in der Firma danach, die haben mich dann auch direkt übernommen, was ich nie verstanden habe, weil ich war ein fauler Hund, habe dann noch ein bisschen gearbeitet, dann kam eine Massenentlassung, das war früher eine Firma, die hatten 1800 Beschäftigte und 650 mussten weg, Rationalisierung, und ich war einer davon, da waren nehmen sie natürlich die Jüngsten, weil die können nicht einen 50-jährigen Mann, der verheiratet ist und ein paar Kinder halt einfach rausschmeißen, wenn so ein Hampelmann wie ich da noch rumspringen darf, ne? Deswegen war ich da auch weg. Und hab dann mich verschiedenen Jobs über Wasser gehalten, war mal in der Stadtbücherei für anderthalb oder zwei Jahre, hab da mal ausgeholfen.
Und beim Metal Hammer hast du geschrieben? Und
beim Metal Hammer habe ich geschrieben von 1987 bis 1993. Nicht also geschrieben, ich war in der Fotoredaktion. Ich habe aber keine selber die Fotos gemacht.
Aber
ich
du hast selbst schon auf der Bühne gestanden zu dem Zeitpunkt?
Ja, klar, ja. Mit Stila schon, ja, Ewigkeiten.
Also man kann nicht sagen, wie beim Fußball, Schiedsrichter, der Spieler zu nichts gebracht hat,
bist du dann in der
Schreibenzunft
gewesen. Nee, ich habe beides gemacht, parallel.
Einfach Metal vorne und hinten geliebt.
Metal Hammer war ja auch so, ne, irgendwie.
Das war die Bibel damals für die Art von Musik, klar.
Monatlich
damals auch schon, ne?
Weißt du mal, wann der rauskam immer?
Einmal monatlich.
Ja, einmal im Monat, aber dann gab es einen festen Tag nicht, ne?
Das weiß ich nicht mehr.
Das war meistens irgendwie Donnerstag, war immer so der Kiosk-Tag.
Ja,
ich weiß das nur von Mickey Mouse und Yps und so. Aber haben die damals schon einen Tonträger dabei gehabt?
Ein Tonträger?
Bei CD kam ja erst später, aber...
Die brauchten ja keine Tonträger, das war ja auf Papier, wurde das ja gedruckt.
Ich kann mich nicht dran erinnern, ich glaube aber nicht... Es gab mal, das war nicht Metal Hammer. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann mal kam CDs als Beilage, aber das war später.
Das war ja dann auch extrem.
Du bist jetzt bei Yps, wo es immer so Schallfolien gab.
Nee, Metal Hammer hat und Rockhard, die haben regelmäßig CDs jetzt dabei gehabt.
Ah, ja,
und Visions auch. Und Visions war damals für mich das Heft, was ich gelesen habe. Und von der CD konnte ich echt die Hälfte habe ich mir dann als CDs besorgt.
Ah.
Das hat schon viel dazu beigetragen. Ich meine, jetzt ist der Trend wieder gegenläufig. Man kann alles irgendwie bei Spotify und Co. dann nachhören.
Kann man, ja.
Aber jetzt so 80er, Hefte mit Kassetten.
Ja, ich bin in den 70ern immer zum Kiosk gegangen und habe gesagt, für 7 Mark Quickhefte.
Quickhefte.
Ja, nein, war nur ein Scherz. War wieder ein scheiß flacher.
Ja, aber für 7 Mark gab es ja auch nicht viel.
Nee.
Aber ich wollte noch ganz kurz zu Wacken noch was fragen.
Ja.
Wenn du so oft da warst, ich habe gehört, es gibt für die Künstler dort immer Geschenke.
Also da muss ich noch mal hin, also habe ich noch nicht, ich habe noch kein Geschenk gekriegt. Also was es gibt, du darfst natürlich, habt ihr euren eigenen ihr habt wahrscheinlich die eigene Garderobe, einen eigenen Wagen, weil da sind so Namensschilder oben, die beleuchtet sind. Zumindest letzte Mal zu lernen. Das montiere ich immer ab und nehme es mit nach Hause für ein Party. Oh.
Das ist cool. Aber ich hörte von Porträts, von Porträts, die gezeichnet sind oder gemalt sind, die
angeschenkelt. Ja, das stimmt.
Dann war ich letztens bei den Broilers im Proberaum, da steht ein mit Broilers bedruckter Whisky drum.
Nein,
der ist
ehrlich?
Auch von Wacken gestiftet worden.
Oh, das kenne ich nicht. Das haben wir
noch. Dann erzähle ich, jetzt spiele ich die alle gegeneinander aus. Vielleicht steht im Vertrag, dass wir nicht über Geschenke reden dürfen.
Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt den Vertrag auch nicht bis zum Schluss durchgelesen. Also jetzt Details. Deshalb wäre ich da jetzt vorsichtig. Ich würde aber auch meine Erwartungen jetzt nicht so hochschrauben, Michael.
Ich habe keine Erwartungen.
Wir kommen da, wir haben uns da reingequatscht quasi, wenn man so will.
Ja, wir stehen ja auf der Spoken-Word-Bühne. Deshalb ist das die beste Voraussetzung,
sich
da
reinzuquatschen.
Also natürlich. Geschenke außer einer Zeichnung habe ich wirklich nur. Es gab einmal eine amerikanische Band, das war auch in 2016. Die hatten die Garderobe, den Container neben uns und die haben da alles abmontiert, den Kühlschrank und wollten das in den Bandbus tragen. Und dann kam mir, was macht ihr denn? Ja, da ist ja nur Garderobe, das gehört uns doch jetzt, oder nicht? Also und dann hat eigentlich ohne Witz und die haben da wirklich, und haben die Security natürlich, das geht natürlich nicht. Ja. Also das dürft ihr nicht, also das gehört schon alle.
Sind die Handtücher mit Wacken bestickt?
Bitte?
Sind die Handtücher mit Wacken bestickt?
Handtücher mit Wacken? Nee, gibt's glaube ich nur im Merch-Bereich. Also habe ich hier auch noch nie ein Geschenk gekriegt.
Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir keine eigene Garderobe haben.
Ja, wieso denn nicht?
Doch, Uli. Doch? Ich habe ja mit Sandra telefoniert. Also, wir können ab 11 Uhr, 11.30 Uhr können wir schon in den Garderobenbereich.
Wow.
Und dann werden wir mit einem Buggy abgeholt.
Ja. Wow.
Weil unsere Bühne am Arsch der Welt ist. Es klingt alles so toll, wir spielen in Wacken. Und dann hast du dann mit einem Buggy
dabei
abgeholt.
Dabei spielen wir in Hannover. Das ist unsere Außenbühne in Hannover. Da fahren wir sie jetzt
noch den ICE nehmen, um auf.
Nehmen Sie sich ruhig ein bisschen was vom Catering mit.
Ja, der Weg ist weit. Enkelmänner, ne? So, ja.
Ja. Naja, das ist ja, glaube ich, eher, diese Bühne ist tatsächlich eher für die Leute, die mal kurz ein bisschen nicht so viel auf die Ohren brauchen.
Ja.
Nehme ich an, so ein bisschen zum Runterkommen.
Ja, aber ein paar Tausend kommen da bestimmt auch. Da passen da auch rein. Das kleinste Zelt hat, glaube ich, 2,5 oder so. Meine ich sowas
also da
damals.
Ist, also da ist, hat Andi ja gesagt, da ist nie leer. Also da ist,
ja, da, ich, halt kann, da ist nie eine Bühne leer. Ja, nee, da habt ihr auch bestimmt Spaß. Ja, und Erfolg, bin ich mir fast sicher.
wir haben uns ja super vorbereitet, wie gesagt.
Ja.
Andy, übrigens war hier jetzt du. Also besser kann man ja gar nicht dann nächsten Donnerstag da auflaufen.
Ja.
Du bist mit im Hotel in Hamburg?
Wir sind in Hamburg, wir fahren Tag vorher schon hin.
Ja.
Wir gehen da abends noch lecker essen.
Nur, weißt du, damit wir die Nahrungskette mal klar machen. Ne?
Okay.
Du bist Hotel Hamburg. Das ich habe ja die ganzen Sachen bekommen, jetzt vorgestern oder so. Also die ganzen Anfahrt, wo man sich als Künstler anmeldet.
Ja.
Welche Hotels, wenn du einen Shuttle-Service noch brauchst, muss ich anmelden. Blablabla, den ganzen Kram habe ich bekommen, so 10 Seiten. So, und da, das ist hier Fraktion Hamburg im Hotel. Wir sind, ich weiß gar nicht, das ist noch nicht mal Itzehoe.
Nicht Itzehoe? Nee, ist eigentlich auch ein Wackenhotel.
Ja, ich weiß es, ich bin mir nicht mehr so sicher. Müssen wir mal reingucken. Elmshorn. Ne?
Elmshorn ist so mega.
Ja. Ich weiß gar nicht, was du das jetzt so schlecht redest.
Nein, ich rede
aber
es nicht schlecht.
Ich weiß nicht, ob wir das nicht rausschneiden sollten, wegen der ganzen Groupies, die dann dort
auf uns
waren. Ach so. Scheiße. Ne?
Nee, ich weiß ja, wir haben ja noch keinen Hotelnamen genannt.
Da kam doch der alte Tennisspieler Michael Stich, der war doch Elmshorn.
War der aus Elmshorn?
Ja, aus Elmshorn.
Michael Stich, Knicknack, verstehst du?
Ja.
Knicknack, ja. Oh Mann.
Michael Stich kam aus Elmshorn.
Ja, der Elmshorn.
Und ich glaube, der frechste Arbeitslose Deutschlands auch.
Echt Arno Dübel oder El Hotzo?
Was?
Der war gut. Nee, also das, dieser Sample, der bei, dann sind wir bei Fest und Flamme.
Mein Bruder Sam.
Sample. Der Olli Schulz, der benutzt immer so ein Sample irgendwie, wo er, irgendeiner erzählt halt, dass er Einladung vom Arbeitsamt bekommen hat und Elmshorn, sagt er die ganze Zeit. Und ich glaube, der ist das.
Ach so, Arno Dübel war der frechste Arbeitslose.
Ah, okay.
So, und jetzt hat es ja El Hotzo, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, El Hotzo ist so ein Autor
Internet-Clown.
Und Internet-Clown. Der hat jetzt was zum Trump-Attentat geschrieben und daraufhin hat er seinen Job beim RBB verloren.
Ich möchte gerne den Witz hier wiederholen.
Ja.
Was haben Trump und ein verpasster Bus
gemeinsam?
Keine Ahnung.
Knapp vorbei oder sowas, ne?
Ja, knapp verpasst oder so.
Knapp verpasst, genau.
Ja, so und auch.
Das ist aber harmlos.
Ja, natürlich ist er eigentlich, aber er ist so ein Bauernopfer, würde ich jetzt sagen, irgendwie so. Und er postete dann halt so 2 Tage später, als er den Job verloren hat, ich bin Deutschlands frechster Arbeitsloser.
Ja, Mensch.
Wir waren in Wacken, weil du schläfst in Hamburg, wir schlafen in Elmshorn. Nicht in Itzehoe, sondern in Elmshorn.
Ja, aber dann seid doch froh, dann müsst ihr morgens nicht so früh
natürlich, finde ich super.
So weit fahren.
Nee, das war ja die Zielgebung. So.
Mega.
Also wir reisen auch einen Tag vorher an und dann fahren wir nach Wacken, akkreditieren uns da, sagen direkt, wir müssen abends den Axel Rudi Pell auf der Bühne sehen. Da können wir uns doch jetzt nicht so Pimmelpässe geben hier.
Ah, geht auch nicht.
Nein, weiß es nicht irgendwie. Ich weiß nicht, wie sind die sehr, also sehr,
ja, hast du doch Wacken gehört. Wacken ist extrem und die gucken auch, den kannst du erzählen, was du willst. Die sagen, du hast den richtigen Pass nicht und den Rest interessiert mich nicht.
Ja.
Da muss man schon vorher klären, sonst hast du keine Chance.
Ja. So ist nicht so wie meine Tochter, die uns bei Herbert Grönemeyer in die erste Welle gequatscht hat. Da kann man das machen irgendwie, aber in Wacken, das ist aber auch gut, ich spüre das irgendwie, das ist ein Riesenfestival, das muss gut organisiert sein.
Ja.
Sonst tanzen da die Mäuse am Tisch, das geht nicht.
Das Ding ist, wenn du auf der großen Bühne, du guckst da runter und das letzte Mal war das extrem, weil es ist ja immer größer geworden. Ja. Also offiziell sind ja, ich glaube, 75.000 Leute da, die zugelassen sind. Da sind aber, naja, wollen wir nicht drüber reden, also sechsstellig ist das schon. Das ist, wenn du guckst, dann siehst du wirklich, dass die Erde eine Kugel ist. Da sind nur Leute und das wälzt sich schon. Und ich denke immer, what the fuck? Das Beste an Wacken ist, dass diese ganzen, es stehen ja nicht 100.000, geht's nur bei uns vor der Bühne, dann verteilen sie natürlich auf die anderen Bühnen noch Zelte, wie auch immer. Ich sag mal, jetzt vor unserer Bühne stehen bestimmt so 60, würde ich schätzen, 60, 65.000. Und die rennen nicht weg. Die bleiben da und hören dir zu. Und das finde ich immer sensationell. Aber man kann ja nicht immer jeden Musikgeschmack treffen. Der eine hört nur Death Metal, der andere weiß ich nicht und der andere vielleicht Adele oder sonst was. Alle gehen nicht unbedingt zu Wacken. Aber Wacken ist auch mehr das Festival-Feeling. Man war auf Wacken, egal wer da spielt.
Ja. Ansonsten könnte ich mir auch nicht erklären, dass die Leute so weit hinten so gebannt vor einer Bühne stehen bleiben, weil man sieht ja nichts. Ne?
Richtig. Also, die haben ja große Monitore, Bildschirme.
Aber dann kann man sich ja eigentlich auch im Fernsehen angucken, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt.
Aber das ist die Atmosphäre, sich im Matsch zu wälzen.
Weil ich habe das erste Mal, du sagst jetzt von der Bühne hast du es gesehen, ich habe das mal aus einer anderen Perspektive auch sehen können bei Rock am Ring. Da stand ich oben auf der Mercedes-Tribüne, die ja parallel zu dem Zuschauerbereich ist zur Bühne. Und da konnte ich auch nicht bis zum Ende blicken und dachte mir, warum stehen die da?
Ja.
Warum tun die sich das an? Die sehen doch nichts.
Ja.
Das war so ein extremer Kameraschwenk, den habe ich jetzt die Tage gesehen. Cannstatter Wasen in Stuttgart, ACDC.
Ja.
100.000 Leute oder so, keine Ahnung. Und dann so ein Schwenk von der Bühne irgendwie bis zum Ende. Ich sag, da siehst du selbst nichts mehr auf dem Monitor. Wenn du da
hinstehst. Hätten wir zum Beispiel ein Problem. Bei uns wäre dann nämlich technisch auch irgendwann größtenmäßig zu Ende. Sie, geht gar
haben
nicht.
Haben Sie den Witz gesehen? Nein.
Nein.
Müssen
wir nochmal dann für
Blinder. Ja, aber ich gebe Axel recht. Das ist die Atmosphäre, die man so atmen will. Und das ist ja, macht's ja aus irgendwie im Grunde.
Ja.
Ab so einem gewissen Punkt und Level irgendwie feiern die Leute sich auch selber, die Musik, tanzen, bangen, was weiß ich irgendwie. Da geht's ja auch gar nicht mehr irgendwie unbedingt irgendwie um, wer ist jetzt da vorne, aber der macht passende Musik, alles klar, wir feiern, super.
Richtig.
Apropos Atmosphäre atmen, ich finde, das ist eine super schöne Überleitung, Atmosphäre atmen. Ich habe nämlich noch eine Frage und zwar, du hast ja gesagt, du rauchst sehr viel. Hier liegen jetzt auch gerade die Kippen. Aber
ich rauche ja jetzt nicht. Nein.
Nee.
Ich merke schon den Zug.
Aber seit geraumer Zeit raucht Axel nicht. Und
aber du riechst halt sehr gut. Und ich verschiebe das mal auf dein Parfum.
Okay.
Du hast eine eigene Parfummarke.
Ja, Knights Fragrances.
Erzähl mal, wie kommt man als Metalhead darauf, einmal ein Parfum zu machen?
Das hat meine Ex-Frau auch immer gefragt, du Idiot. Ich mochte
Smells Like Teen Spirit.
Ja, genau. Ich mochte Düfte schon immer. Und ich habe, seit ich 15 oder 16 Mal damals erstes Rasierwasser gekriegt und fand das immer faszinierend. Nee, das hat mein Papa benutzt. Ich hatte, ich glaube, Hattrick.
Hattrick?
Fürchterlich.
Uwe egal. Seeler.
Ja, ja. Das hat meine Frau nachgerechnet. Da können die sich
erinnern. Genau.
Ja, das war eine andere Werbung von dem. Ist ja egal. Hab mich immer dafür interessiert. Ich habe aber immer auch verschiedene gehabt. Dann mal so 2 Jahre das benutzt, dann mal 3 Jahre das. Dann konnte ich es nicht mehr riechen, wie auch immer. Ich habe nie das Nonplusultra gefunden. Und irgendwann mal war ich in so einem Parfümforum in Deutschland und habe das auch geschrieben, was könnt ihr denn empfehlen? Ich stehe auf holzige Düfte und bla bla bla. Und hat irgendeine Dame mal zurückgeschrieben, warum machst du das nicht selber, dein eigenes? Da habe ich, weil ich keine Ahnung habe, wie es geht. Ja, das ist doch ganz einfach. Und dann habe ich bei YouTube geguckt und da gibt's Anleitungen. Da habe ich gesagt, das kann ich auch. Das Problem bei der ganzen Sache war, die Parfümherstellung, das kann wirklich jedes Kind. Also ist gar kein Thema. Aber die Kombination der verschiedenen Ingredienzien, bin noch nicht betrunken. Ingredienzen ist natürlich, du musst alle möglichen Duftstufen erstmal riechen, kennenlernen und dann musst du selber kombinieren und sagen, passt das jetzt zu dem? Ja klar, aber das würde jetzt nicht gehen. Du kannst jetzt nicht einen Duft von Autoreifen mit Aprikose mischen. Kann man schon. Wäre aber ein merkwürdiges Endergebnis. Also muss man schon gucken. Und dann haben die ja natürlich alle komische Namen. Dann steht dann, was weiß ich, Boisiris irgendwann mal. Ich denke, ja, ist das jetzt, also B-O-I-S, ist das jetzt vom Iris-Duft abgeleitet oder? Gar nicht, ist völlig ist ein eigenständiges Holz. Warum das jetzt so heißt, weiß keine Sau. So, und da musste ich erstmal durchtesten und das hat bei mir 9 Monate gedauert, so lange wie eine Mutter braucht, um ein Kind zu gebären.
Ja.
So, und dann als das fertig war, habe ich gesagt, okay, das könnte jetzt, das war schon 90%. Dann habe ich an dem Duft noch weiter rumgefeilt und war dann bei 98%, dann hatte ich irgendwann mal 100%. Mittlerweile kann ich den nicht mehr riechen, weil wenn du 9 Monate den gleichen Duftstoff in der Nase hast und bist dann zufrieden, sagst super, dann bist du drüber. Also wenn das heute einer trägt, ich erkenne den sofort, finde den auch noch gut, aber selber tragen würde ich den jetzt nicht mehr, weil das war dann too much, ne, zu viel Arbeit.
Ja, wie macht man, wie stelle ich mir das denn vor?
Gibt es da von Bayer Leverkusen oder so Duftbaukästen?
Nee,
oder
ich
so?
War, ich kenne einen, der ordert man die? Ich kenne einen, der war früher bei Bayer Leverkusen angestellt, der war Testarsch für Zäpfchen. Kleiner Scherz. Nee, also so, gibt keine Baukästen. Wir haben Tränen gelacht, ich habe sie überbaut. Nein, es gibt also diese kleinen Duftstoffe, die sind in so kleinen Glasfläschchen, Apothekerfläschchen. Die meisten haben 10 Milliliter, es gibt kleinere, die haben 5. Es gibt aber auch größere, wenn du 100 Milliliter brauchst, wenn du sagst, ja, den Stoff will ich ganz viel benutzen. Also was du einfach nur brauchst, ist irgendein Gefäß, das man luftdicht verschließen kann oder einen festen Verschluss hat. Als Basisding, wo die ganzen Öle reinkommen. So, dann brauchst du die ätherischen Duftöle dafür. Du kannst, also ich sag mal, ein normaler Mix besteht aus mindestens 3, 4, 5 verschiedenen Duftstoffen. Es gibt auch welche, da sind 80 drin. Und da muss man selber für sich dann rausfinden. Du tröpfelst die einfach nach einer Formel, die du selbst erstellt hast, mit Prozenten dann ein. In so kleinen Glaspipetten. Also nur die Duftfläschchen auf, Pipette ein. Ich trage da immer Gummihandschuhe bei, weil sonst stinken die Finger nach irgendwelchem Zeug. So, du nimmst das Zeug raus, tröpfelst dann die, weiß ich nicht, 0,75 Milliliter, wie auch immer, in deinen Basisbehälter. Das machst du jetzt mit allen Duftstoffen, die du haben willst. Wenn du damit fertig bist, kommt Alkohol drauf, aber nicht reiner Alkohol, sondern es gibt so verschiedene, ich weiß jetzt gar nicht, komm mal auf den Namen, Basiswasser zum Beispiel, hat 96% Alkohol ist dann, oder 95. Dann wird das im Verhältnis zusammen gemischt. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt ein normales Eau de Parfum machen, das hat zwischen 12 und 18% Duftstoffanteil, der Rest ist Basiswasser, also Alkohol. So, dann schüttest du den Alkohol da drauf und mischt das etwas, schütteln, aber jetzt nicht wie wild schütteln, sondern ein bisschen, dass sich das vermengt. So, und dann muss das eigentlich 2 bis 4 Wochen reifen. Und dann sollte man eigentlich ersprühen, aber ich sprühe schon am nächsten Tag, weil ich kann es nicht abwarten. Die Grundtendenz kriegt man, das intensiviert sich aber noch im Laufe der Zeit. Je nachdem was, ob mehr künstliche Duftstoffe drin sind, dann geht es schneller. Wenn aber Naturduftstoffe drin sind, wie zum Beispiel reine, richtiges Rosenwasser zum Beispiel, das dauert dann länger, bis sich das mit den anderen Stoffen vermischt. Aber das ist nur nebenbei. Ja, und dann ist das fertig. Ja, und dann kann man das nicht. Ich meine, ich kann es nicht selber herstellen, dafür muss man ein eigenes Labor haben, weil wegen Hygienevorschriften. Ich habe das dann nach meiner Rezeptur bei einer Firma in der Schweiz ansässig ist, aber die produzieren in Frankreich, habe ich das dann in Auftrag gegeben. Ja, so ist das.
Ja. Also muss man ja tief rein, so, ne?
Ja, man muss sich schon damit befassen, genau wie mit künstlicher Intelligenz. Ja, ja. Das dauert dann erst Wochen, Monate. Aber wenn man das mal einmal hat, ich meine, wenn jetzt mir einer sagen würde, man könnte mir einen Duft machen, der irgendwie eine Mischung aus Pflaumenkuchen und Latte Macchiato riecht, dann sage ich, ich kann es versuchen, ist aber nicht meine Welt, das wird wahrscheinlich auch wieder 9 Monate dauern, bis ich da was halbwegs Normales bei rauskäme.
Und das Parfum hieß oder heißt?
Also ich war ja damals bei den Höhle der Löwen.
Ja, genau, du warst bei gesehen.
Ja, da war ich.
Wie ist der denn so privat, der Carsten Maschmeyer?
Privat weiß ich nicht, ich habe den nur am Stuhl gesehen.
Ach so, also hast du kurz mit dem gequatscht, oder?
Nee, gar nicht. Also die haben mich ich habe gerade Geschichten erzählen. Ich war der Erste morgens. Ne? Ich sage, wann muss ich denn da? 6:30 Produktionszeit. Ich sage, wollt ihr mich verarschen?
Ausgerechnet du?
Ja, ausgerechnet
ich. Spinnt ihr, das kommt doch erst 9 im Fernsehen.
Warst du schon mal im Frühstücksfernsehen?
Nein, da war ich noch nicht. Die fangen noch früher an, ne? Oder auch so.
Da muss um 5 oder 4 Uhr da sein.
Hier der Aufruf an alle Redakteure des Frühstücks wäre.
Also bei den Löwen war ich nicht einen Tag vorher angereist, in Köln die Aufzeichnung, im MMC-Studio. Also ich darf jetzt alles verraten, egal. Und bin dann morgens um 6:30, war ich dann auf der Matte. Ich denke, da war ich 2 Minuten vor, da erstmal eine rauchen vor dem Ding. Steck mir gerade die Kippe an, kommt die Produktionsleiterin. Du bist Axel. Ich sage, ja, komm sofort rein. Ich muss eben aufhören. Nee, komm, mach aus. Wir müssen sofort losgehen. Dann musste ich noch eine Probe machen, dann musste ich meinen Text, meinen eigentlichen Pitch, wie man sagt, nochmal vortragen und fing dann an, da waren so zwei Damen, die waren auch total nett und so, ne? Und ich sag erstmal, ich sag, gibt's hier irgendwo noch Frühstück? Ja, wenn du dich beeilst, da vorne sind ein paar Croissants noch, die kannst du einnehmen und da gibt's Kaffee. Und aber naja, die Croissants waren alle schon weg. Und kurz nach halb sieben, egal, hatte ich eh keine Zeit zum Essen. So, musste dann meinen Pitch aufsagen, die beiden Damen saßen da mir gegenüber an dem Tisch, hey, dann fang mal an. Und ich sag so, ja, Herrschaft Seiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wetten, dass. Ne, du machst so die Gottschalk-Geste. Die gucken mich beide an wie Auto und sagen, was machst du denn da? Ich sag, war nur ein Scherz. Ich sag, ja, aber wir haben keine Zeit, hau rein. Ich sag, ja gut, okay. Und dann habe ich den Loriot gemacht und dann habe ich gesagt, ja, guten Tag, mein Name ist Erwin Lottermann. Ich habe mit dem Papst in der Lotterie gewonnen und meine Tochter öffnet eine Herrenboutique in Wuppertal. Dann gucken sie sich wieder an. What the fuck? Ich sag, kennt ihr das nicht, Loriot? Nee. Ist
ja
okay, falsche
Abteilung. Ja gut, es war ja halt, die Croissants waren nicht mehr da, da hattest du einen Clown gefrühstückt.
Richtig,
ja.
Genau. So, das ging dann auch nicht, aber dann habe ich meinen Pitch dann abgeliefert und dann war das auch okay. Ja, und dann die Aufzeichnung selber, die Löwen kommen dann. Achso, dann musste man zum Außendreh, darf ich überhaupt erzählen? Also dieses Glasgebäude, was man da sieht, dann kommt dann der Moderator und dann wird sie noch interviewt. Und
das, ja, ist, das ist in Köln,
ja,
das ist
ja unkritisch.
Ist das in Köln? Ist das in Köln?
In Köln, ja.
Köln. Am Tanzbrunnen da.
Nee, am MCM, das ist
MMC-Studios
oder was, ne?
Auch nicht. Das ist in
Ossendorf. Ossendorf
oder Deutz, ich bin mir nicht sicher.
Ossendorf, okay. Das ist so ein
großes Gelände,
großes Studio,
ein Studio nach dem nächsten.
Ja, da war ich schon ein paar Mal.
Ja, nee, das ist gut, also das war cool. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Achso, dann mussten wir zum Dreh halt, mit Moderator, alles gut. Die Löwen selber kommen, also die Sendung, die Aufzeichnung startet morgen um 10. Ja, und ich war der Erste überhaupt, der da live Gitarre gespielt hat im Studio. Es fing auch einen Tag vorher Soundcheck gemacht, alles eingestellt. So, und dann sagte der Regisseur und die ganzen Hilfen, die da rumliefen, so, du gehst jetzt durch den Tunnel gleich. Du musst aber vorher ein paar Mal auf die Gitarre hauen, damit wir das hier einstellen können, damit das auch im Fernsehen im Ton perfekt ist und die Löwen müsste ich ja auch hören. Ich sag, okay, kein Problem. So, aber du darfst erst durch den Tunnel gehen, wenn wir die Tür aufmachen. Ich sag, kein Problem. So, dann stehst du da, weißt du, bist total nervös, ne, Text wieder vergessen, im Kopf hast du wieder einen Hänger auf. Fuck, wie ist mein Name? Doch, Erwin Lottermann. Dann stehst du da, jetzt hast du die Gitarre um, so, jetzt spiel mal, hau mal drauf. Ich so, bah. Ich sag, nochmal, bah, ist da reicht, kann ich tun? Nein. Dann stand ich da fast 5 Minuten. Weißt du, so zack, spielst mal einen anderen Akkord. Bah. Hab aber so einen kleinen Bildschirm daneben, die Löwen saßen alle schon auf dem Stuhl und der Verstärker war auch, wuff. Nee, war jetzt nicht leise. Und jedes Mal, wenn ich so gemacht habe, ich sah da Judith Williams, die guckt immer so, was ist das denn? Guckt immer so, ne? Und dann war ich fertig und dann gingen die Türen auf, dann durfte ich dann da durch, hab ein bisschen was gesprüht, haben sie applaudiert, war alles cool. Die haben mich da echt 95 Minuten war ich da drin, die Aufzeichnung. Die haben mich so malträtiert mit Fragen und die sind dann nur so einen kleinen Teil. Das war so witzig teilweise, so wie wir jetzt auch sind. Da haben die alle rausgeschnitten oder nicht gesendet, ne? Da waren richtig mega Sachen drin. Wir haben Tränen gelacht, auch nicht nur ich, sondern die Löwen auch. Haben sie alles nicht gesendet. Die haben nur so das Grobe, dann das Wichtigste wahrscheinlich genommen. Aber die waren, das war alles lustig. Die einzige, ich sag nichts. Nee, war alles gut.
Ja. Fühlst du dich da durch den Schnitt gut repräsentiert oder hast dich geärgert?
Nee, ich habe mich nicht geärgert. Meine zukünftige Ex-Frau, die war ja richtig angepisst. Du gehst da nicht hin. Ich sag, doch, ich lass mich scheiden. Ich sag, dann mach doch, Karriere ist wichtiger. Was? Das ist ein anderes Thema. Nee, aber ich sag mal, ich hätte mir das lustiger gewünscht, so wie es wirklich war, aber es kam trotzdem okay rüber. Also die haben mich da jetzt nicht lächerlich gemacht, durch den Kakao gezogen oder gesagt, der sieht ja aus wie der Wollersheim, der Puffbesitzer aus Düsseldorf oder so. Nee, alles gut. Ja.
Ich finde, das ist natürlich klar, weil es ist ja kein Comedy-Format irgendwie
genau.
Und es ist manchmal so ein Schmunzler drin oder so, ja. Irgendwie, es menschelt auch irgendwie, es ist emotional, ja. Das ist so die Stoßrichtung dieser Sendung. Und wenn es da dann zu witzig wird, irgendwie, dann ist es halt raus, fertig aus Mickey Mouse. So.
Ja.
Ne? Also
ein Ding war zum Beispiel Nico Rosberg in der Formel 1, so, der saß ja auch da noch in der Jury und erzählte so, ich habe ja dann die Düfte präsentiert und sagte, boah, hier, der gefällt mir, der ist total holzig, das wird für mich, aber der mit Vanille, das wird für meine Frau. Da sage ich so, Nico, Deal, ne? Und er so, nein, Moment. Das haben die auch nicht gezeigt.
Ja.
Das war jetzt nicht ganz so, aber es war okay, ne? Aber das, nicht zu sehen, egal.
Noch zu sehen in der Mediathek von RTL, wenn man ein Abo hat zumindest. Deswegen sag doch mal kurz für unsere Zuhörerinnen, hast du den Deal bekommen?
Natürlich nicht.
Natürlich,
ja, natürlich nicht. Ja, logisch. Also, ey, hallo, da kommt so ein langhaariger Bombenleger, der steht dann da. Die waren ja alle erst, die wussten ja gar nichts. Ich habe dann gespielt und das war das Vorgespräch, weil bevor ich da rauskam und Gitarre gespielt habe, hörte ich Judith Williams sagen, das hat bestimmt was. Das ist doch Rockmusik, guck mal. Ja, weil da stand auch Gitarre, meine Verstärkertürme aufgebaut.
Das ist doch Rockmusik.
Ja.
Hm, das mag ich ab und zu.
Ja, nein, habe ich natürlich nicht. Also die haben deshalb abgelehnt, weil Denen gefiel, die Williams hat gesagt, die Düfte wären alle noch nicht fertig. Habe ich gesagt, ja, ich liebe dich auch. Nee, aber das ist davon ab, also der Gros der Leute, der Fünftel der Larsen, fand die Düfte cool. Wer mich total gelobt hat, war der Georg Kofler. Der ist ja jetzt leider auch nicht mehr in der Jury. Die haben ja, glaube ich, die Firma von dem Dümmel gekauft, wie auch immer. Der hat gesagt, und das ist leider auch nicht zu sehen, der hat gesagt, du bist ein Megatyp, du bist medienstark, du siehst toll aus mit dem Outfit, was du anhast. Nein, der kommt hier nicht mit einem Duft rein. Nein, der Mann kommt hier mit 7 verschiedenen Düften rein, die auch noch alle gut sind. Und ich sag mir, was labert der, warum gibt er mir nicht den Deal? Ne? Weil die haben mich auch mal gefragt, würdest du denn jetzt deine Musik aufgeben, um sich nur auf das Parfüm-Business zu konzentrieren? Habe ich gesagt, im Leben nicht. Das ist für mich ein Side-Project. Und da waren sie alle schon, dann den Führerausfall, das wollen wir nicht. Ja, was ist denn, wenn du mal auf Tour bist? Hast du jemanden, der dich vertritt? Ich sage, nee, ich bin me, myself and I. Ich sage, aber ich kann doch alles so steuern. Ja, aber wenn du mal einen Termin hast. Ich sage, kann man alles so steuern? Ich bin immer verfügbar. Nein, das wollen wir nicht, das geht nicht. Und das war der Hauptgrund, warum die gesagt haben, nee, geht nicht.
Es ist absurd, wenn man überlegt, dass die deine Parfümmarke ja eigentlich dann von dir als Person und deiner Musik ja quasi lebt und den Bekanntheitsgrad kriegt, dass du das dann aufgeben sollst. Also die haben, ich glaube,
natürlich, völliger
dann
Bullshit.
Haben die das auch Rockstar, tatsächlich nicht verstanden.
Der unterwegs ist, der auch immer aktuell Musik produziert irgendwie und dadurch Öffentlichkeit hat.
Richtig.
Und da hörst du mal mit auf. Ne?
Ja,
da gehst du schön oder machst du nur noch in den Keller und machst Parfüm.
Genau.
Also, hörst du mal schön auf, hier irgendwie durch die Gegend zu juckeln, Bücher zu machen.
Genau.
Und
du bist doch im Internet bekannt. Du musst doch nur noch im Internet sein. Ja. Du musst doch gar nicht mehr malen oder so.
Und
ist doch egal.
Und Judith Williams hat aber auch gesagt, sie fand ja auch den Namen Knights Fragrances, also Ritterduft, wie auch immer, fand sie völlig unpassend. Sagte, du weißt schon, dass Ritter nicht so die Besten so gut gerochen haben. Ich sage, die haben gestunken unter der Rüstung. Ich sage, das ist ja nur ein Synonym für die Art von Musik. Und ich sage, die Fans, die verstehen das, was ich damit meine. Das sah die völlig anders. Aber naja, ist ein komischer
Name. Ach Gott, das war ein Argument.
Ja,
natürlich. Die Ritter haben gestunken.
Ja.
Und ja, deswegen kann man ein Parfüm nicht so. Ich sag mal so, Mittelalter, da haben ja alle Leute sonst, bis auf die Ritter, haben ja gut gerochen. Ne?
Das war ja eine
Epoche der Düfte, muss man sagen. Ne?
Mittelalter. Popopuder und so. Ne?
Genau.
Ja. Hast du denn eigentlich, Hand aufs Herz, du hast nicht mit dem Deal gerechnet, oder?
Nein, nicht wirklich. Ich hätte mich gefreut. Also ich hab das eigentlich gemacht, um für mich selber ein bisschen Promo zu kriegen.
Promo, ne?
Promo, das ist schon mal gut. Der Alte ist im Fernsehen, ne? Und dann durfte ich da auch noch Gitarre spielen. Dann haben sie noch Songs eingeblendet auf einer Videoline. Und ich hatte ja 2 Werbeblöcke in meinem Ding. Also die haben da schon, ich glaube, fast 25 Minuten ARP gehabt, aber eben nur immer die Auszüge und so. Das war dann okay, aber eigentlich hätte ich eine Sondersendung verdient gehabt. Und mir auch gewünscht, aber das kam leider nicht.
Nein. Und wie haben die Fans reagiert? Hast du da was?
Viele fanden es cool, dass ich überhaupt da war. Die anderen, aber es gab auch ganz viele. Und da hatte die Williams eigentlich richtig gesagt, das funktioniert nicht mit deiner Metal-Gemeinde und Düften. Da hatte sie wirklich recht. Ich habe ja danach auch, also wir haben das Zeug, wir verkaufen das immer noch auf Tour. Hatten das auch im Online-Shop. Also die Bestellungen sind sehr überschaubar. Ich sag mal sehr überschaubar. Weil viele Leute gesagt haben, wir benutzen überhaupt keinen Duft, das interessiert mich gar nicht. Da kann ja auch jetzt von Ossi ein Duft rein, den kaufe ich mir nicht, weil ich trage kein Parfüm. Und das sind wirklich fast 90%.
Echt?
Und da war ich echt total überrascht.
Wahrscheinlich muss man für sowas Rapperin sein.
Man muss affin, duftaffin sein.
Der Metal-Fan trägt keine Düfte?
Nein, also die meisten, die ich kenne, auch gar
nicht.
Ja, Patchouli und Tropfen.
Also die Damen auch nicht?
Das ist wieder was anderes, aber die sind zwar Unisex-Düfte, die ich gemacht habe, aber alle haben gesagt, die das kennen, haben gesagt, das ist halt doch mehr Herren. Ich sage, stimmt.
Apropos Patchouli, ihr kennt doch bestimmt auch noch, seid jetzt ein bisschen älter als ich, aber ihr kennt doch bestimmt noch He-Man and the Masters of the Universe.
Ja, ja.
Es gab eine Figur namens Stinkor und diese ganzen Figuren, die haben ja irgendwelche Specials gehabt, also ich weiß nicht, konntest den Kopf abmachen, keine Ahnung, oder die Rüstung ist abgeflogen. Oder einer mit einem Riesen.
So tief kann Axel nicht drin sein, ich auch nicht. Das war nicht mehr unsere
Spielzeugzeit. Stinkor. Sah ein bisschen aus wie ein Stinktier. Und wenn man den aus der Verpackung geholt hat, hat der halt gerochen.
Ach Gott.
Ich habe jetzt erst im Erwachsenenalter, ich habe den Geruch immer noch in der Nase. Ich hatte die Figur. Ich habe erst im Erwachsenenalter gemerkt, dass wir Original Patchouli drauf hatte. Ich habe es dann noch recherchiert. Die haben damals schon dieser Figur Patchouli drauf.
Irre, ne? So Düfte irgendwie. Ich weiß heute noch, ich bin mal in Barcelona in so einen kleinen Supermarkt gegangen, ne? So von der Straße rein in den Supermarkt, da kam so ein spezieller Duft, so aus Brot, aus Putzmittel irgendwie und so von der Klimaanlage. Also so eine Melange irgendwie, wie so ein Supermarkt vielleicht dann riecht da in Barcelona. Das habe ich bis heute im Kopf.
Wahnsinn.
Und immer wenn ich bin auf der Suche nach diesem Duft, vielleicht muss ich nochmal nach Barcelona in so einen kleinen Supermarkt gehen.
Ach, da ist es. Sonnencreme funktioniert auch sehr gut.
Sonnencreme auch, ja. So, aber, ja, aber ich habe noch eine Frage, weil das so heißt, dieses Parfum. Wo hast du so eine Leidenschaft für Ritter oder ist das nur Zufall?
Ja, ich war früher mal in meiner früheren Leben Ritter.
Ach, du warst
das
Ritter.
Das fühle ich so, ja, ja.
Ja, das fühlst du so.
Das fühle ich, wenn die Farben richtig stehen.
Deshalb habe ich ja irgendwie in meiner Lobhudelei irgendwie habe ich da schon richtig gelegen, ne?
Ja, siehst du?
Der Ritter und das Schwert ist die Fender.
Aber du bist jetzt nicht im Mittelalter Metal zu Hause, sondern das ist schon ein bisschen straighter. Ne?
Ja, ja, straighter, natürlich.
Kein Dudelsack, der wird ja auch
Dudelsack in deinem Alter, ja, ein Dudelsack, Gott.
Ich glaube, Dudelsack von der Range her beschränkt das halt auch ein bisschen.
Könnte sein, ja. Obwohl AC/DC hat noch mal bei einem Song Dudelsack.
Ja, bei einem Song.
It's a long way to the top, ja.
Wir hatten ja auch den Bassisten von Saltatio Mortis schon hier und die haben ja zwei Mittelalter-Instrumente dabei.
Die haben ja nur Männer, die haben alle Dudelsack.
Im Dudelsack und
ja,
was weiß ich
ja eigentlich.
Und wenn das immer mitspielen muss,
ja,
dann hast du natürlich eine beschränkte Range. Wenn du das jetzt einmal machst, ja, das ist doch super.
Kann man,
ist,
ne, genau.
Aber ich glaube, ja, du hast durch die ganzen Oktaven, die du nur zur Verfügung hast, bist du dann irgendwann so eingeschränkt, dass du dann besser vielleicht ein Keyboard benutzen sollst.
Ja. Ja. Ein Kumpel von mir spielt in einer Coverband und der Sänger, der spielt auch Dudelsack. Und deshalb können die natürlich jetzt A Long Way to the Top covern.
Auf jeden Fall.
Original Dudelsack. Wow. Das ist natürlich
ein Wahnsinn.
Das natürlich, da sind sie ganz weit vorne. Ne?
Yeah.
Ja.
Sind die auch bei Spotify und Co. zuhören?
Nee, die machen das so aus Spaß. Aufruhr heißen die. Ich habe den ersten Auftritt von denen gesehen bei Rote Erde, das Motorradclub in Wattenscheid.
Gibt's die noch?
Ja, die gibt's noch. Ja, die, und da sind die im Vereinsheim aufgetreten oder im Clubheim heißt das, ne? Der war nicht so geil, der Auftritt. Und jetzt habe ich die ein paar Jahre später nochmal jetzt gesehen in Oberhausen irgendwo.
In Oberhausen.
Die sind ja weit gekommen, was?
Ja, gut, ne? Da gibt's eine ganz lustige, ein Restaurant mit so einem Festsaal hinten dran. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Irgendwie habe ich vergessen den Namen. Aber da kann man ganz gut essen vorne und hinten spielen dann ab und zu Bands.
Ah. Kannst du erst vorne essen, hinten schwufen?
Ja, genau. Das ist eine ganz gute Kombination. Fand ich gut. Da haben die gespielt, da waren sie auf jeden Fall viel, viel besser. Irgendwie haben halt viel geübt. Ja,
ja, so. Ja. Ich sag mal, wer üben muss, der kann nichts und fällt den anderen im Rücken.
Ja, ne? Ja. Immer Glück ist Können, ne?
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Apropos üben, vielleicht irgendwie zum Abschluss für unsere Hörer nochmal dein Üben der Gitarre. Wann hast du angefangen? Wann wusstest du, dass du Rockstar wirst?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, als ich aufwuchs in den 60er Jahren, man weiß also schon, dass ich einen relativ alten Knochenöppis, wo ich mich gerade immer so bezeichne, weil ich gerade so viel abgenommen habe, nenne.
Zur Info für unsere Hörer, sitzen drei Generationen hier am Tisch.
Ja, kann man so sagen.
Okay.
Ja.
Drei Generationen?
Doch.
Echt?
Oder? Ja.
Ich glaube, wir sind jeweils 10 Jahre auseinander.
Ehrlich?
8 Jahre.
Acht Jahre?
Axel und ich 8 Jahre und du? Dann 18 Jahre.
Zu dir.
Ja, dann 18 Jahre.
Okay, ihr könnt Papa zu mir sagen.
Ja.
Ja, du Großvater
vor.
Oder Opa. Ja. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, ich hatte mit Schlager angefangen. Ne? Ich habe also Dieter Thomas, Herr Kittberale war damals für mich Pflichtprogramm jeden Samstag. Ne? Samstag, 19.10 Uhr, irgendwie am ZDF.
Wer hat das Szenenbild gemacht von der Kittberale?
Oh, Rainer.
Nein.
Kotzinga.
Joachim Tschetschinga,
ja, stimmt, genau.
So eine Scheiße,
wer hat immer den Ton abgefahren? Wie hieß der noch?
Rainer hieß der.
Rainer fahr ab.
Der hat immer, der hatte so eine Tonbandmaschine irgendwie. Man dachte wirklich, keine Ahnung, vielleicht war das ja so. Hat der dann der Tonband und dann
ist Michael Hohl und dreimal dabei, bitte nicht mehr wieder.
So, und so eine Scheiße merkst du dir.
Ja, gut, aber wenn er jetzt sagt, hier 60er, Schlager, das war ja ein ganz anderer Schlager, als was man heute darunter versteht.
Das stimmt.
Man denkt ja heutzutage sofort an diesen Ballermann-Zeugs und sowas, aber Schlager.
Nee, Schlager denke ich immer irgendwie direkt an sexistische Ficklieder. Es geht im Schlager nur ums Knattern. Nur.
Ja, Mensch, doch.
Doch.
Echt?
Geht's denn nicht überall nur darum?
Das weiß ich nicht, es mag sein.
Warum schwingst du die ganze Zeit einen Stift?
Es ist mir nur nicht unangenehm auf, es fällt einem irgendwie auf. Aber früher war der Schlager. Es ging aber damals auch ein Bett im Kornfeld, da kam ein Mädchen auf dem Fahrrad an und dann nicknack irgendwie. Also da ging es damals schon. Es ist halt der Schlager.
Oder
ist
sie
halt,
war 16.
Sag mal so,
ja, genau.
70, war sie 16 und 89. Und von Liebe wusste ich nicht viel.
Er musste der arme Peter Maffay 16 Jahre alt werden, um erst mal die Sonne zu sehen.
Genau.
So, das war damals schon so. Das ist richtig. Ja, ja. Es ging im Schlager immer schon ums Knattern. Entschuldigung, da will ich jetzt irgendwie, und das war in den 60ern irgendwie, vielleicht ist, die Sprache hat sich verändert, deshalb haben die irgendwie andere Sachen gesungen, aber ja, es ging immer um das eine.
Lass uns aber die Sprache mal raus.
Genghis Khan hat 7 Kinder in einer Nacht.
Stimmt.
Gezeugt. Ja. Wollte ich nur nochmal sagen. Ja, ja, so, klar. Entschuldige, du hast mit Schlager angefangen, ja. Du hast Hitparade gehört, genau. Irgendwie oder gesehen.
Genau, und dann kamen noch andere, meine erste Single, die ich damals selbst geschenkt gekriegt habe, war von Cliff Richard, Congratulations.
Oh, er hat dir die Single geschenkt.
Er hat dir die Single geschenkt? Nein, nicht er, die habe ich von meinen Eltern oder Verwandten irgendwie. 1968 war das, glaube ich, so ich mir nennen kann.
Ich hätte ja gern von Cliff Burton was geschenkt, aber gut.
Der ist auch schon lange tot.
Ja, leider. Ja. Ich glaube sogar vor meinem.
Cliff Richard, haben Cliff wir auch Richard. Gehört, also aber nicht Congratulations. Das war deine erste Single.
Das war meine erste. Und dann kam aber hier so In the Summertime Mango Jerry, fand ich auch mega cool. Und fand das Outfit von denen so erschreckend. Da habe ich mir Angst vor gehabt. Die haben so lange Bärte, die sehen komisch aus.
Ja.
Und die haben auch so weiße Unterhemden, die beschlabbert sind. Das sieht aus wie der Opa von dem Mann, der ist mal aus dem Fenster guckt, aus dem Toilettenfenster. Und die mal schimpft, wenn wir da Fußball spielen. So sahen die alle aus. Ne? Na egal, auf jeden Fall. Und dann habe ich die Purple im Fernsehen gesehen. Das war aber schon 1971, glaube ich. Richie Blackmore in Schwarz hat die Gitarre rumgeschmissen. Ich gucke so, ich denke, wow, diese magische Aura. Der kann Gitarren werfen und kann auch noch spielen, ne? Und da hört sich super an. Und er hat die gleiche Gitarrenform wie der Jimi, ne? Hendrix, ne?
Mhm.
Und habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mir die angehört und dann war ich total geflasht und seitdem nur noch Hardrock, Metal oder wie auch immer.
Das
Metal
war dann der Moment, als du dich in Blackmore verliebt hast.
Nee, verliebt nicht, aber nee, wo ich gesagt habe, als Musiker, irgendwann mal möchte ich das auch machen und habe gesagt, das musst du jetzt verfolgen. Und da war ich 11. Und dann ging das, dann habe ich die erste Akustikgitarre mit 12 gekriegt von meinen Eltern zum Geburtstag. Papa hat mir noch C-Akkord beigebracht, C-Dur war der Einzige, den er konnte. Und dann habe ich immer versucht, mit C-Dur ein Lied nachzuspielen, was nie ging. Ich denke, da gehört doch noch was
anderes. E-Moll wäre doch viel einfacher gewesen.
Ja, aber ja, Papa konnte aber nur C-Dur. Und das konnte ich dann auch C-Dur.
Ist doch vergleichsweise kompliziert.
Ja, ich weiß. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich Unterricht gehabt.
Und
dann
diese eintönige Musik. Und mein Vater,
da jetzt sage ich nichts mehr. Die lacht mir nicht zu Wort kommen. Nein. Nein, alles gut. Nee, und so fing es halt an. Und dann habe ich mal die erste Rockkonzert, wo ich war UFO Bochum Ruhrwiesen Festival 1974 im Juli. UFO mit Michael Schenker als deutschen Ex-Scorpions-Gitarristen. Sensationell. Mega. Da war auch Grobschnitt
dabei. Der hat mal in Bochum gespielt, ey.
Ja.
Irre,
ey. Ja, schon ein paar Mal. Der hat in der Zeche gespielt.
Und ja.
Danach etliche Jahre. Ja, ja. Aber im UFO war, fand ich super. Ja.
Es ist Dings. Ist Dr. Doktor ist von
UFO. Genau, das war der erste Single mit Schenker.
Ja, genau.
Ja.
Ist eigentlich mein Lieblingslied von denen, glaube ich.
Ja, siehst du wohl.
Ja. Gut, aber üben.
Und hast du dann Gitarrenunterricht gehabt?
Ja, ein Dreivierteljahr in einer katholischen Mütterschule in Bochum. Da war
welche Mutter hat dir das Gitarrenspielen beigebracht?
Ja, alle. Ich habe mir gesagt, ich habe junge Frau, darf ich Ihnen heute mal aus dem Schlüppi helfen? Nein, das war... Nee, kleiner Witz, das war nur die Räumlichkeiten. Da war ein Gitarrenlehrer, der hatte mit der Mütterschule nichts zu tun.
Ach so, ja, okay, ja. Das war die Vorläufe genau. Der Musikschule.
Ja, das war einmal in der Woche und dann so Grundakkorde, ne, also wie schon gesagt, das konnte ich auch irgendwas E-Moll oder sonst was. Und als er dann anfing, sagt er so, jetzt fangen wir nächste Woche, machen wir Noten, da habe ich mich abgemeldet. Ich sage, ich will den Scheiß, brauche ich nicht, wie ein Loch im Kopf. Und da bin ich dann raus, das war jetzt nach 9 Monaten halt und dann den Rest habe ich mir selbst beigebracht. Solo spielen, immer Fernsehen geguckt, weil es gab ja noch kein Internet. Wie macht der das? Guck mal, wenn der so spielt, macht der die Finger so? Ah ja, okay. Hab mir das abgeguckt und dann auch viel Live-Konzerte gesehen, so kleinere Bands auch. Ach, der spielt das so, ja super. Und dann habe ich mir selbst drauf geschafft, den Rest halt.
Echt?
Aber mit Noten ist ja tatsächlich auch abschreckend. Also ich halte das also bei Gitarre für absurd, weil es gibt.
Nee, null.
Weil es ja Tabs gibt, die sind ja selbsterklärend, wenn du da drauf guckst. Genau. Ne? Und so Noten, das ist für Klavier meines, also so von meinem Empfinden, ja, aber es noch nicht für Gitarre.
Diese Dinger, diese Bilder, wo du dann hast, wo du die Finger genau, den Fingersatz hast, so 0, 1, 5 oder wie auch immer, wo du welchen Finger bei welchem Chord zu halten hast. Dann guckst du dir einmal an, dann übst das. Dauert dann mal länger, mal kürzer, je nachdem, wie schwierig das ist. Und dann hast du das irgendwann mal. Dann brauchst du auch die Bilder nicht mehr angucken. Weißt du, ah ja, das geht jetzt so. Wenn er sagt, E7, Kreuz 9, weiß ich genau, muss ich da spielen. Und das mache ich dann auch. Ja.
Ist easy, kannst du auch.
Total easy.
Ja, ich hätte auch nochmal überlegt, irgendwie, ob ich nicht auch nochmal Gitarre lernen soll, du. Aber ich glaube, dass ich irgendwie, weiß ich nicht. Das.
Ja.
Mal gucken.
Ich habe jetzt eine sehr schöne
Podcast-Doku
gehört, neunteilig über Tokotronic, eine Band, die ich in den 90ern wirklich sehr, sehr verehrt habe. Und da ist ja irgendwann ein Amerikaner mit eingestiegen, Freund der Band als viertes Bandmitglied, weil die musikalisch halt immer mehr gemacht haben und das live nicht rüberbringen konnten. Und er hat in dem Podcast gesagt, er konnte viele Instrumente spielen, hat auch professionell vorher gespielt, aber Gitarre nicht.
Ja.
Und der kann keine Akkorde greifen, der kann keine Noten lesen und ist jetzt erster Gitarrist der Band.
Okay.
Und das ist schon eine Entwicklung, also von der ich sehe noch Hoffnung.
Ja, wie lange würdet ihr tippen, wie lange braucht man da? Also wenn man jetzt,
kommt drauf
weil das Ding ist so, ne, weil das, was du ja jetzt damals durchgemacht hast, irgendwie, wir haben das ja auch mit dem Zeichnen irgendwie.
Ja,
also als wir angefangen haben zu zeichnen, war das ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Herr Holtschulte, aber bei mir war das sehr als Kind und so irgendwie nicht geil. Also er sah halt nicht cool aus. So, und
hat sich ja nichts verändert dann. Kleiner Scherz. Der Onkel macht doch nur.
Der nimmt mir meinen Job weg, ey. Also ich würde mal ganz klar sagen, mit dem Gitarrespielen anfangen. Ich glaube, das Frustrationslevel ist umso höher, je nachdem, was du für Einflüsse hast und was du an Musik selbst hörst. Und
also
du
da das Gitarrespiel wäre, Punk zu machen, so ein bisschen.
Punk?
Ja.
Da muss man nicht so akkurat die Akkorde, wenn da mal so ein Finger eine andere Seite mit abklemmt.
Aber das hat uns Andy letzte Woche schon erklärt. Rechte Hand, bei dir linke Rhythmus. Das ist da die große Kunst.
Ja,
aber
absolut.
Akkorde greifen, gut. Power Chord ist sehr, sehr schnell erklärt.
Power Chord
geht relativ schnell. Den kann man super verschieben. Ja. Und dann hast du eigentlich die komplette Bandbreite aller Akkorde schon mit so einem Power Chord.
Was würde ich mir da kaufen müssen jetzt? Wenn ich damit, auch auf
was
die denn, Hörer
was ist,
irgendwie.
Was ist denn dein Endziel?
Ja, habe ich gesagt, Punk.
Ja, jetzt richtig Stromgitarre oder Akustikgitarre?
Nee, Strom schon.
Stromgitarre mit Zerre oder so punkmäßig.
Ja,
richtig.
Das war so irgendwie so.
Also ich würde trotzdem mit Akustikgitarre anfangen.
Ja, okay. Ja.
Aber mit Stahlseiten, nicht die Konzertgitarren mit Nylon sein, dann mach es nicht.
Stahlseiten.
Und erstmal nicht höher als 10er Seiten.
Auf gar keinen Fall höher. Wahrscheinlich eher 9er. Oh nee, 10er Seiten.
Was heißt das? 10er Seiten, 9er Seiten?
Also die dicke.
Die Stärke. Die sind doch aber grundsätzlich, sind die nicht unterschiedlich dick? Ich habe ja schon mal die Gitarre in der Hand gehabt.
Ja, es gibt Sätze. Also ich habe zum Beispiel einen Satz 9er, der geht von 09 bis 42.
Ah, okay.
Den benutze ich. Sagen viele, ist viel zu dünn, weil die reißen. Ich bin ja kein Seitenkiller. Bei mir, ich glaube, letztes Mal vor 50 Jahren eine Seite gerissen.
Echt?
Ja, bei mir halten die. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich immer Klebstoff an die Finger
habe.
Nee. Nein. Aber wie gesagt, Akustikgitarre anfangen, aber eine billige. Also nicht mehr als 100 Euro dafür ausgeben, um Gottes Willen. Das ist ja egal, auch wenn du die öfter nachstimmen musst. Und nicht mit einer zu hohen Seitenlage anfangen, aber auch nicht mit einer zu tiefen. Du musst schon die Akkorde einigermaßen sauber greifen können, dass man jeden Ton hört. Wenn dein Ziel jetzt nur Punk ist, dann wirst du dich aber irgendwann mal ärgern, dann reichen Powerchords, wie er schon sagte, aber würde ich nicht empfehlen. Wenn du die Grundchords, was ja nicht viele sind, alle kannst irgendwann mal und das auch gut greifen kannst und deine Finger sich an so einen Eierschneider gewöhnt haben, dann kannst du nachher alles spielen.
Okay,
es gibt schon sehr, sehr gute Hausmarken von den einschlägigen großen deutschen Musikversandhändlern, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, die haben Hausmarken, da kriegst du schon irgendwie eine schicke schwarze Western-Gitarre für 60 Euro. Ich glaube, das ist genau das, was du brauchst.
Genau.
60 Euro? Ja. Die sich auch spielen dann.
Du hast ja hier ihr Essen auf dem Flohmarkt genau so eine gesehen, ich will dir die Hausmarke jetzt auch nicht nennen und der wollte 60 Euro, die kriegt für 60 Euro neu.
Ja.
Ja, komm. Das ist ja, wenn man als Amateur oder als jemand da reingeht und wenn man jetzt in so ein Musikalien-Fachgeschäft geht.
Bist du abgezogen.
Dann wirst du abgezogen.
Natürlich. Ne? Deswegen hat Tokotronic ja auch relativ am Anfang den Song gemacht, Gitarrenhändler. Ich hasse euch abgrundtief. Ist der Text so?
Ja, weil da geht man
nur
immer
darum,
rein.
Wie sehr die Gitarrenhändler gehasst werden.
Ja.
Ich glaube, wer jetzt nicht unbedingt ein Instrument spielt, der kennt diese Situation eher von dem Gang in einen Fahrradladen.
Ja.
So viel Verachtung, wie man dagegen kriegt, wenn man sich in einem Fahrradladen beraten
lässt. Das ist beim Gitarrenladen ähnlich, ne?
Ja, ich glaube schon. Und vor allen Dingen, die haben ja auch richtig Hasslieder, die man dort dann nicht anspielen darf.
Stimmt. Fünfmal eine Kaffeekasse oder so.
Ja, ja.
Smoke on the Water, Stairway to Heaven, no go.
Weil das jeder kann, oder was?
Ja, und natürlich. Oder spielen wollen.
Also,
guck mal, ich kann das.
Ja. Ach so.
Smoke on the Water ist jetzt wirklich eines der einfachsten. Es wird oft gespielt.
Smoke und AC/DC natürlich auch.
Highway to Hell.
Ja,
Hell's ist schon schwieriger.
Alle nicht so einfach, wenn du mit Schlagzeug zusammenspielst. Und das hat Andy ja letzte Woche auch erklärt. Hier dieses Layback spielen, nicht genau auf den Punkt.
Da hätte ich nochmal die Frage irgendwie, ob du das auch, AC/DC, die immer, also ist ja kein Ton, ich habe es mir jetzt nochmal echt angehört, ne? Irgendwie, die natürlich, die spielen doch schon auf dem Takt.
Na, ich müsste ja logisch.
Ja, also ja aber nicht von, auf den du erwartest.
Ja, aber ja, nee, aber
AC/DC sind sowas von tight, gerade was ja den Rhythmusbereich angeht. Das ist eine der tightesten Bands überhaupt gewesen, als ja Malcolm Young noch lebte.
Ja, ja.
Hammermäßig. Genau,
es auf gibt den, da, der gibt, war ja ein Uhrwerk, würde ja, man sagen. Ja,
absolut, absolut.
Es gibt da gute Erklärvideos, Schlagzeug, Gitarre, die das genau erklären, was bei dem Song das Besondere ist, dass du eben nicht irgendwie auf 1, 2, 3, 4 und dann losstartest, sondern es ist versetzt. Aber ja, natürlich aber, auf den Takt.
Aber es ist auf den Takt, aber es ist ein, ich sag mal in Anführungszeichen, gefühltes Versetzen, was die Band halt drauf hat, ja, irgendwie, ja, und dann nicht irgendwie für dich so irgendwie 1, 2, 3, bumm, sondern irgendwie so. Die haben's halt
ja, klar,
zusammen. Sicher. So, aber dann für die ist das schon auf dem Takt irgendwie. Und ja, für uns ja auch dann auch irgendwie, wenn man.
Wenn es nicht auf dem Takt wäre, wirst du das gar nicht anhören können.
Ja, genau. Sagt,
oh, das klingt aber, was ist das jetzt?
So,
das
gibt auch schöne Videos zu Leute, die extra Lieder so ganz leicht neben der Spur spielen.
Das geilste Video, das so ich habe das letztens geteilt, war AC, ja, Angus Young auf der Bühne, also mit dem Move und so, ohne Ton, weißt du? Wo dann nur nur die Füße so heißt. Und dann so schlechte Gitarre.
Ja, legendär ist so ein Video mit Mick Jagger beim Tanzen.
Ja, ja. Das heißt, wo man nur so hört, ja, ja, genau, das ist, glaube ich, das Stück, was er zusammen gemacht hat mit Bowie.
Ja.
Wie heißt denn das noch?
Under Pressure?
Nee, nicht Under Pressure. Nein,
das war Bowie Freddie Mercury. Jagger. Ja.
Nicht Streets, nicht America. Dancing in the Streets heißt das.
Ah, ja, ja, ja,
ja. So, und da gibt's dieses Video, wo sie so tanzt mit so langem Mäntel, wo man nur so O-Töne hört, weil sie so und die Füße sind so über Asphalt. Das ist so lustig. Ah.
Ja, ich muss gleich.
Ja, ja, wir müssen zum Ende kommen hier irgendwie. Okay. Hier ruft gerade, weil die Olympiade in Paris ja gerade eröffnet hat, hier ruft gerade der Herr Goloas an.
Ja, ja, genau.
Er möchte, dass die olympische Flamme mal wieder
nee, ich höre gerade die Stimme. Herr Pell, bitte zur Inhalation. Herr Pell,
Axel,
bitte.
Axel, es war wirklich unglaublich nett, dass du heute hier warst. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag im Wacken. Super. Und du bist jederzeit eingeladen, wiederzukommen.
Danke. Findest,
wir sollten sogar. Weil
kann ich hier einziehen?
Das war nur Chat. Ja. Du kannst ja dein Gitarrenlehrer von meinem Sohn werden. Du hast ja von unten schon angefangen.
Ja, oh, da bin ich nicht. Nein, das geht. Weißt du warum? Ich habe es versucht, meiner Ex-Frau beizubringen.
Und deswegen seid ihr jetzt getrennt?
Nein, aber ich bin alles andere, aber ich bin nicht geduldig. Und okay, wenn ich merke, dass die Dame oder die Person sich nicht 100% drauf konzentriert, dann wäre ich wahnsinnig und das ist nicht gut. Also ich bin pädagogisch da fehl am Platz.
Okay, leider. Dann werden wir auf jeden Fall einfach nur über den Podcast dann nochmal sprechen. Wir sollten uns nochmal treffen, wenn Wacken vorbei ist, wie wir das jeweils für uns erlebt haben.
Das war ein sehr schöner Vormittag, fand ich jetzt.
Ja, vielen Dank. Und
ich danke Sie auch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüsschen.